Herzlich willkommen beim freien Podcast von Spielvertiefung und auch auf einer neuen Webseite, falls ihr mich ansurft. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen durchboosten, denn bis gestern Abend dachte ich noch, dass das vor Ostern nichts mit der neuen Webseite wird. Denn wie das so ist, kommt immer irgendwas dazwischen, wenn so viele Daten transferiert werden und überall im Internet noch Cookies rumfliegen. Aber das neue Schiff wurde endlich vom Stapel gelassen. Und nach knapp 4,5 Jahren wechselt Spielvertiefung nicht nur einfach von Wix auf WordPress, sondern ist jetzt mit frischen Segeln unterwegs. Eigentlich wollte ich ja nur ein Remaster machen, also die Technik im selben Look and Feel umsetzen, aber im Laufe der Entwicklung wurde es dann doch ein Remake mit einigen inhaltlichen Änderungen und sogar einem frischen Anstrich. Bisher ist das Feedback richtig super. Es gibt ja etwas mehr maritimes Flair, denn der Seedrache mit dem Controller, der schon öfter mal auf einem Teaser bei mir zu sehen war und auch in der G, der hat jetzt auf der neuen Webseite ein Zuhause ganz unten in der Tiefe gefunden. Da könnt ihr ja vielleicht mal runterscrollen. Ich habe jetzt also zum ersten Mal in diese Webseite investiert und hoffe natürlich, dass ich die Abo-Zahlen damit ein bisschen pushen kann. Zwar haben die sich relativ stabil auf so 670 Unterstützer eingependelt und im November 2026 wird Spielvertiefung tatsächlich 5 Jahre alt. Aber diese Selbstständigkeit, die bleibt finanziell recht stürmisch. Und wenn ich dieses kleine Magazin mittelfristig halten und in Ruhe ausbauen möchte, dann muss ich natürlich mehr Leute an Bord holen. Also jetzt wäre eine gute Gelegenheit für alle da draußen, die bisher gratis zuhören, vielleicht an Bord zu kommen. Das würde mich freuen. Ja, und zur Feier dieses Relaunches gibt es gleich auch ein neues Podcast-Format, das ich in dieser ersten Pilotfolge frei zur Verfügung stelle. Und indem es um all das gehen soll, was in der Welt der Videospiele so diskutiert wird, und zwar in einem Rückblick der letzten 3 Monate. Als ich noch Chefredakteur bei 4Players war, habe ich das auch schon mal gemacht, und zwar in regelmäßigen Abständen mit dem Eike Kramer. Und es freut mich natürlich sehr, dass er tatsächlich Bock drauf hatte, das so ein bisschen wiederzubeleben und mit mir über die Branche zu quatschen. Hallo Eike.
Hallo.
Ja, wir haben das ja damals bei einer Redaktion gemacht, so ein bisschen, ne?
Ja, da haben wir auch sehr intensiv über Themen diskutiert zum Teil. Stimmt, war gut. Habe ich aber immer gerne gemacht, muss ich sagen. Das war gut. War ein gutes Format damals.
Und weil unser Jahresrückblick ja auch relativ gut ankommt und wir beide irgendwie Bock drauf hatten, haben wir gedacht, hey, versuchen wir das mal.
Ja.
Und heute ist die Pilotfolge. Ja, wir wissen noch nicht so genau, was das für inhaltliche und zeitliche Ausmaße annehmen wird. Aber ich bin da ganz frohen Mutes, denn wir haben eine gewisse Struktur. Es soll immer so ablaufen, dass wir zuerst ein bisschen über die Spiele der letzten 3 Monate sprechen, die so im Fokus standen, aber nicht über allzu viele, sonst wird das wieder eine Vorschau. Und dass wir dann so wechseln in den Branchenbereich, all das so passiert, Microsoft, Nintendo, Sony, aber nicht nur die ganz großen Geschichten, auch die spielepolitischen Entwicklungen sollen da so ein bisschen eine Rolle spielen. Mal sehen.
Ich bin gespannt. Das hat wieder Potenzial, dass ihr ein bisschen länger zuhören müsst. Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube auch. Und wir fangen auch, weil es so schön ist und weil es die Pilotsendung ist, fangen wir auch gleich mit einem Fail des Quartals an, mit einem Spieleflop. Und zwar mit Highgard, Eike.
Genau. Highgard ist ein Spiel, ist als Flop gestartet. Das wurde vorgestellt bei den Game Awards im letzten Jahr. Und zwar hat das den Slot bekommen, wo alle gedacht haben, hier kommt das nächste große Ding von, ich weiß nicht, Sony oder von meinetwegen Microsoft oder von Bethesda oder von irgendjemandem. Und stattdessen kam da Highgard. Wurde groß angekündigt von Jeff Keighley, der das Spiel wohl auch genuin ziemlich cool fand in den Sachen, die er da vorher gespielt hat. Aber es wurde natürlich angekündigt als das, die Mega-Offenbarung schlechthin, als das Best Thing Ever. Und dann war das im Trailer so ein etwas generischer Heldenshooter, von denen es jetzt ja in der Vergangenheit, ich gucke da Richtung Concord, ein paar gab, die gar nicht so gut funktioniert haben.
Richtig, ein sogenannter Hero-Shooter auf Basis der Unreal Engine 5.
Genau. Und der Trailer zeigte original überhaupt nicht, wie das Spiel funktioniert, sondern da hat man Leute gesehen, die irgendwie geritten sind, aber mit Waffen geschossen haben und das war ganz komisch. Aus dem Trailer heraus konnte man im Grunde nicht erkennen, was das Spiel eigentlich macht, außer dass es wahnsinnig generisch aussieht.
Jetzt ist das zwar nicht mein Thema, so dieses Genre an sich, aber ich weiß, dass da, wie so oft, auch einige Veteranen am Start waren. Also das Team von Wildlight Entertainment besteht aus Leuten, die vorher gearbeitet haben, immerhin an Apex Legends, Call of Duty, Titanfall und so weiter, ne?
Gerade also Apex Legends und Titanfall sind also ja nicht nur Spiele, die sehr erfolgreich, beziehungsweise Titanfall gar nicht erfolgreich, aber das sind Spiele, die sehr beliebt sind und die mechanisch sehr gut sind. Beide. Egal, was man jetzt von Apex mittlerweile hält, aber so die Kernmechanik der beiden Spiele war sehr, sehr, sehr stark. Und die Leute wünschen sich ja schon immer ein Titanfall 3. Und das ist ziemlich das Gegenteil, was sie quasi hier bekommen haben. Und der Fail war halt der, dass es auf diesem Slot war und die Leute im Internet entsprechend darauf reagiert haben, wie gut sie das so finden. Nämlich gar nicht mal so. Und es gab quasi direkt mit dem ersten Trailer von diesem Spiel, hatte das Spiel eigentlich keine Chance mehr. Es gab einen riesigen Shitstorm. Auf jeden Fall gab es sehr viel Unmut und es wurde sich direkt sehr lustig gemacht darüber, weil man direkt so sehen konnte, dass da wieder so ein Fail wie Concord drin schlummern würde. So, dass es wieder so generisch ist, wieder am Spieler vorbei, wieder in einem Genre, was eigentlich kein Mensch mehr braucht. Dann dieser unmögliche Präsentationsslot, dann Jeff Keighley, der das anmoderiert, als wäre es, keine Ahnung, als würde Jesus Christus selbst in Spieleform zurückkommen. So. Und dieser Effekt, er hat sich dann fortgesetzt, dahingehend, dass zum Beispiel die Social-Media-Kanäle des Spiels, sie hatten das so groß geplant wie damals Apex Legends, ne, so als so ein Shadow-Drop und ohne alles, haben sich, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Die Social-Media-Kanäle des Spiels sind dann Radio Silent gegangen, also es gab nichts mehr dazu, da hat keiner mehr was getwittert oder gepostet oder so und die Leute so, Moment mal, haben wir das Spiel jetzt schon, ist es jetzt schon weg, so kommt es jetzt noch raus, keiner wusste das so genau, bis es dann tatsächlich Ende Januar releaste.
Am 26. Januar kam es raus für PC und PlayStation und Xbox.
Ja, im Grunde, genau, für die wichtigen Plattformen kam es raus. Und hatte dann auch erstmal Zuspruch, weil natürlich jeder, das war so richtig Katastrophentourismus, und da schließe ich mich mit ein, jeder wollte an dem Abend sehen, was das jetzt eigentlich ist. So, also jeder hat sich da eingeloggt, nur um sich das anzugucken.
Katastrophentourismus.
Ja. Und eigentlich muss ich sagen, also das ist, der Hate wurde dem Spiel eigentlich, finde ich, nicht gerecht. So, es war halt ein sehr, also optisch, optisch war es ganz okay. Das Gunplay hat auch ganz gut funktioniert und es hatte so ein, es ist halt ein Heldenshooter mit jeweils drei Spielern auf jeder Seite, wo man in einem bestimmten Spielmodus quasi eine Basis erobern muss. Dazu musste man erst ein Item erreichen, aufleveln, Waffen verbessern und den ganzen Kram, dann gegeneinander kämpfen und dann konnte ein Team die Basis des anderen Teams angreifen und einnehmen. Ich fand, man merkte, dass sie wenig Playtests und keinen offenen Playtest gemacht haben. Also, weil der Spielmodus an sich eigentlich auf dem Papier wie eine gute Idee klingt, aber in der Praxis echt langweilig ist.
Tja, und dann kamen die ersten Wertungen nicht hinaus über eine 6 von 10 im Schnitt oder eine 3 von 5, keine Ahnung, bei der Spielepresse. Und überhaupt dann auch bei Open Critic war es noch schlimmer. Da war es irgendwie ganz weit unter ferner Liefen. Und da ist das Spiel jetzt also ein paar Wochen raus, kriegt schlechte Kritiken oder zumindest unter dem, was man wohl erwartet hat. Dann gibt's diesen von dir erwähnten Katastrophentourismus, der nicht aufhört über Social Media, was ja auch immer für einen Druck sorgt. Und dann wird das Spiel tatsächlich am 12. März nach 6 Wochen eingestellt.
Und damit hat man wirklich die Katastrophe von Concord wiederholt, obwohl es nicht ganz so teuer gewesen sein dürfte. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die Leute genau wie ich sich das Spiel einen Abend lang angeguckt haben. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Matches gemacht. Dann festgestellt haben, ey, das ist echt langweilig. Also in dem Spielmodus fehlt was. Das packt einen nicht genug, um es lange weiterzuspielen. Dann sind ganz viele Leute ausgestiegen, die sich sowieso nur lustig machen wollten und kurz irgendwelche Meme-Sachen daraus ziehen wollten, sowieso. Und dann sind halt irgendwie so 400 Spieler am Tag übrig geblieben auf Steam, was dann ja auch für die anderen Plattformen spricht. Und offensichtlich, man könnte jetzt sagen, ja, 400 spielen es ja immer noch, vielleicht kann man das stabilisieren, Updates machen, so und so. Aber in der heutigen Welt ist es anscheinend so, dass selbst ein, wie in diesem Fall, von Tencent finanziertes Projekt, erfahrener Entwickler, was auch fertig und nicht kaputt erschienen ist. Dieses Spiel war nicht kaputt, es hat funktioniert, es war nur langweilig. Wenn das nur noch 400 Leute spielen, dann hat man anscheinend nur noch für einen Monat Geld. Das finde ich völlig verrückt. Das zeigt auch irgendwie so, das Spiel ist am Markt vorbeigeplant worden, genau wie Concord damals. Also es gibt keinen Bedarf für noch so eine Art Spiel. Also das sage ich ja auch immer wieder, wenn der nächste Hero-Shooter kommt. Es gibt keinen Bedarf für noch so eine Art Spiel. Erst recht nicht mit einem langweiligen Hauptspielmodus. Aber in diesem Fall scheint es dann auch so gewesen zu sein, dass man sich auf jeden Fall eingeredet hat, dass man schon in den ersten 4 Wochen, weiß ich nicht, wie viel Millionen verdient, damit die Server anbleiben. Und das hat nicht gereicht. Und das finde ich wild. Und das ist ein absoluter Das ist so ein Fail, richtiger Fail mit Ansage. Und es ist wirklich genauso wie Concord. Und das finde ich total verrückt, weil das war am Anfang das Meme und es ist wirklich genauso. Nur wahrscheinlich nicht ganz so teuer. Und das ist, ja, also wenn das jetzt nicht das Zeichen dafür ist, dass wirklich niemand noch einen Heldenshooter braucht, der nicht Overwatch heißt, weil Overwatch jetzt ja gerade quasi rebranded wurde und damit sehr erfolgreich war, aber einen neuen braucht man nicht. Das braucht man einfach nicht.
Ja, ich bin mal gespannt, ob sich da so eine gewisse Weisheit durchsetzt in der Entwicklung.
Ich glaube nicht, aber...
Aber im ersten Quartal des Jahres 2026 gab es ja auch positive Nachrichten, auch im AAA-Bereich, denn Resident Evil Requiem, das ich ja vorgestellt habe, auch auf Spielvertiefung, da habe ich auch einen Artikel in der G dazu geschrieben, das hat relativ schnell die 5-Millionen-Marke geknackt. Das ist ja am 27. Februar erschienen, natürlich Survival-Horror von Capcom. Und weltweit ging das richtig gut weg, vornehmlich auf der PlayStation, die stellt in den meisten Regionen über 50% der Systeme, gefolgt vom PC. Dann ist es ja noch für Xbox und Switch veröffentlicht worden. Das hat inhaltlich abgeliefert, tatsächlich. Es hat mir auch besser gefallen als Resident Evil Village.
Mir auch.
Und es hat abgeliefert. So, jetzt kann man sagen, das machen die Resident Evils dieser Welt immer, selbst wenn sie von der Presse nicht so gut aufgenommen werden. Denn ich erinnere an Resident Evil 5 und 6. Bei 5 gab es schon so einen kleinen Dämpfer bei Metacritic, das ging schon nicht mehr über. Sehr gut zu 85, glaube ich, hinaus damals. Mhm. Und bei Resident Evil 6 ging es aber weiter runter. Und das erntete dann auch richtig harsche Kritik, auch von mir. Stichwort Kniefall vor dem Shooter. Aber selbst diese, die so in unserer Wahrnehmung vielleicht die schlechteren Resident Evils sind, haben sich zweistellig verkauft, also im Millionenbereich. Und das sieht so aus, als könnte diese alte Horror-Diva von Capcom sich tatsächlich immer wieder neu erfinden und so gut aufstellen, dass die Faszination wieder da ist. Es gilt jetzt meines Wissens als der mit am schnellsten verkaufte Teil der kompletten Reihe.
Ja.
Und Capcom, das ist nicht verwunderlich, die überlegen natürlich, ob sie auf Grundlage dieser Technik und Inszenierung jetzt auch nochmal das erste Resident Evil neu auflegen.
Ich glaube, das wäre gut, wenn sie das machen. Auch für sie, für die wäre das gut monetär, für mich wäre es gut als Spiel. Ich fand das ganz toll, muss ich sagen, dieses Spiel. Ich fand die ganzen letzten Resident Evils alle cool. Mit Village fand ich noch mit am schwächsten so. Aber, und das Remake, leider fehlten ja beim Remake von Teil 3 fehlten ja relevante Teile, aber die Teile, die da waren, fand ich cool. Das Remake von 4 fand ich ganz toll. Und jetzt 9, das fand ich, war hervorragend. Hat genau für mich genau diesen Middle Ground getroffen aus Blödsinn, weil Resident Evil auch immer B-Trash ist, finde ich, in vielen Sachen. Es fand ich ganz toll, hatte schöne Atmosphäre, war unfassbar schön blutig, sah toll aus. Das fand ich ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat sich super gespielt. Ganz schöne Mechaniken und ich freue mich sehr auf das Remake von Code Veronica, was ja gerüchteweise nächstes Jahr kommen soll.
Ja, das gilt für viele als der beste Teil der ganzen Reihe, zumindest auch der Anfänge. Und ich habe das auch sehr, sehr gemocht damals. Und ich fand an diesem 9. Teil auch sehr gelungen, dass man einerseits diesen Splatter-Bereich hatte, wo es fast ein Hack'n'Slay war, mit Blut und Brocken, mit wirklich knirschenden Schädeln. Auf der anderen Seite dann der Kontrast mit Grace, die zumindest zu Beginn sehr furchtsam startet, die alles erkunden und entdecken muss, die nicht so hart austeilen kann, aber nichtsdestotrotz ist es auch mit ihr natürlich ein Resident Evil, denn sie hat ja auch eine Waffe, kann die Zombies weglocken. Und die stärksten Punkte dieses Spiels waren für mich die Darstellung der Zombies, dieses Lebendige, dass die immer noch in ihren alten Berufen hingen und auch auf Deutsch kommentiert haben. Der eine musste das Licht ausmachen, dann hat die andere einen Putzfimmel. Und dass die beiden halt im Wechsel, den du ja nicht beeinflussen konntest, wo ich am Anfang skeptisch war, ob das funktioniert, aber das hat Capcom in der Regie dann doch sehr gut hinbekommen, dass sie sich dann auch spielmechanisch angenähert haben und dass Leon für Grace und Grace für Leon letztlich auch den Level so ein bisschen bearbeiten konnte, dass man die Auswirkungen gespürt hat. Das haben sie schon richtig gut gemacht.
Das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und ich finde, das ist so, du hast es ja nochmal skizziert und auch gesagt, dass sich Resident Evil 6 ja auch gut verkauft hat. Das stimmt. Aber trotzdem war Resident Evil 6 ein Turning Point, also ein echter Wendepunkt für die Reihe, weil Capcom selber da, glaube ich, gemerkt hat, dass das Quatsch ist.
Ja, es gab noch nie so viel internationale Kritik
Und das kulminierte dann ja in 7, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen hier jetzt irgendwie back to the roots und wir müssen diese Reihe neu aufstellen. Kombiniert mit den Remakes, vor allen Dingen von 2, was ja in der Entwicklung wohl auch gar nicht so problemlos war, aber was am Ende ein sehr gutes Spiel war, was man auch sehr gut aussah. Und ich finde Capcom generell, es gibt da ein paar Ausnahmen, sagen wir mal zum Beispiel, ich glaube Dragon's Dogma 2 und Monster Hunter Wilds auf dem PC ist so eine Geschichte. Also Capcom auf dem PC ist immer so eine Geschichte, aber grundsätzlich im Spieldesign ist Capcom über alle seine Reihen hinweg auf einem echt guten Weg, finde ich. Wenn man sich das so übergreifend anguckt, dieses Jahr ist wahnsinnig stark von Capcom bis jetzt, weil du hast Requiem, du hast Monster Hunter Stories 3, was Top-Wertungen bekommen hat und quasi aus so einer kleinen, wir machen Monster Hunter mal als Japan-Rollenspiel, quasi eine große Japan-Rollenspielreihe gemacht hat, was auch sehr gut aussieht. Und Pragmata, was jetzt kommt, wo ich die Demo gespielt habe und gedacht habe, Also ich habe bei sehr skeptisch habe die Demo gespielt und gedacht, das ist für mich ein Tag 1 Kauf, weil ich das Kampfsystem so cool finde. Und dann kommt jetzt noch mit Onimusha noch ein Character Action Spiel, wo ich sagen würde, das könnte auch noch richtig gut werden. Capcom ist echt gut aufgestellt und hat echt einen Plan, wie sie ihre Spiele machen, in welcher Größenordnung sie die machen wollen.
Ja, und das freut mich ja auch, dass Capcom im Vergleich jetzt zu einem Ubisoft oder anderen eben nicht nur die Kernmarken in den Fokus stellt. Die sind natürlich ganz anders besetzt, die haben ein ganz anderes Fundament als ein Ubisoft oder so. Und was du schon angesprochen hast, man darf auch nicht unterschätzen, dass die Remakes von Resident Evil auch immer finanziell lohnenswert sind. Und dass das immer wieder dafür sorgt, dass die Marke im Bewusstsein bleibt. Das ist ja quasi fast schon Perpetuum mobile, dieses Resident Evil, was von sich ausläuft. Ja. Und wenn man bedenkt, dass es zum ersten Resident Evil von 1996 bereits 2002 für GameCube, 2008 für Wii, 2015 als HD Remaster für PC, PS3, 4 und 360 sowie One Remakes gab, die Leute kennen das Spiel in- und auswendig. Und jetzt überlegt man, ob man es nochmal macht. Und da gibt's draußen viele, die sagen, yeah, ich will nochmal ran.
Ja.
Was du schon angesprochen hast, was aus spielkultureller Sicht schön ist, dass sich Capcom, Stichwort Dragon's Dogma, Monster Hunter Stories und eben auch Pragmata, dass sie sich auch noch trauen, an neue Geschichten ranzugehen, die nicht dieses Budget haben intern. Also ein Pragmata ist, glaube ich, innerhalb der Entwicklungskosten bei Capcom eher AA.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und trotzdem, es kommt ja auch nicht für 70 Euro, sondern günstiger meines Wissens. Aber was du schon angedeutet hast, die Qualität darin ist da. Ich habe die Demo auch gespielt. Ich freue mich auch riesig darauf. Es gehört zu meinen Top 3 Titeln im April. Und ich bin froh, dass die Japaner sich jetzt so vielfältig zeigen, denn es gab diesen Punkt, gerade nach Resident Evil 6, wo man auch schon befürchten musste, dass es vielleicht à la Konami weitergeht. Und auch die haben ja so ein bisschen die Kurve bekommen und konzentrieren sich, Stichwort Silent Hill und Co., wieder einerseits auf ihre zwar Kernmarke in der Hinsicht, andererseits versuchen sie aber auch mit der Marke was Neues zu machen. Die erreichen nicht dieses Niveau von Capcom. Aber es freut mich, dass diese beiden japanischen Hersteller aktuell wirklich zu den Besseren gehören.
Ich kenne einen Dritten, der könnte sich mal ein paar Notizen machen. der fängt mit Square an und hört mit Enix auf. Die da dringend mal sich angucken könnten, wie man diese Projekte managt und was dann am Ende auch ein Spiel ist, was die Spielerschaft wirklich spielen will. Nichts gegen die Final Fantasy VII Trilogie kommt ja ganz gut an, aber Final Fantasy XVI war, glaube ich, sogar bei Fans eher so mittel. Also ich bin da schon länger ausgestiegen, weil ich schon 15 nicht so cool fand. Das ist ja mittlerweile echt schon lange her. Aber da hatte ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass die quasi alles, was Square macht, wirklich sich nur noch um Final Fantasy dreht und eigentlich auch nur noch um diese Submarke Final Fantasy VII. Und das finde ich ein bisschen wenig wenn man bedenkt, was die früher alles gemacht haben. Ich meine, Dragon's Quest gehört denen auch, ne? Aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, also da könnte mehr kommen. Das könnte nicht alles so ewig dauern, wie es dauert. Und da wäre mehr drin, weil die auch viele Marken theoretisch hätten, mit denen sie ja mal was machen könnten. Und da finde ich den Weg von Capcom gerade Onimusha, habe ich sehr viel Lust drauf. Ist schon sehr richtig, da freue ich mich drüber.
Ja, Square Enix ist ein Thema für sich. Da bin ich auch vom letzten Final Fantasy, obwohl sie sich da genau in mein Thema gewagt haben, also westliche Fantasy eher und was Neues ausprobieren, hat mich das tatsächlich nicht so abgeholt. Mhm. Und die sind in manchen Bereichen, was das JRPG betrifft, fühlt sich das so an, als wären sie in ihren Endlosschleifen gefangen. Ja. Und man wünscht ihnen manchmal so einen Ausbruch, so einen kreativen, ja, wie vielleicht jetzt dieses Spiel aus Korea zeigt, zumindest in der Öffentlichkeit. Das ist zwar kein Rollenspiel offiziell, sondern ein Action-Adventure. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ich spreche von Crimson Desert. Da hast du mir ja empfohlen, dass ich das unbedingt spielen muss, aber ich habe es noch nicht gespielt. Hast du denn mittlerweile reingezockt?
Auf deinem Discord-Server, wo die Zuhörer, die da noch nicht sind, auf jeden Fall zustoßen sollten. Ich habe es mir jetzt auch gekauft, ja, ich habe aber noch nicht reingespielt. Ich habe eine halbe Stunde gespielt gestern. Also ich habe nichts von dem Spiel bis jetzt gesehen. Hab mir ein paar Videos angeguckt und so weiter und habe mir einen Überblick verschafft, auch im Vorfeld sozusagen, aber das ist ja in seinem, was man alles machen kann, so vielschichtig, dass ich nicht sagen kann, dass ich es wirklich schon gespielt hätte. Aber ich habe angefangen mit dem.
Ja, also das ist am 19. März veröffentlicht worden und kommt von Pearl Abyss aus Korea. Das ist ein an der Börse notierter koreanischer Hersteller, der sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat mit Black Desert Online. Das ist ein MMORPG. Das habe ich damals auch gespielt. Das hat mir nicht gut gefallen. Mhm. Und weil ich wusste, dass das im Grunde ein Prequel ist, wenn man so möchte, rein spielmechanisch eine Art Spin-off, aber innerhalb der Welt. Und ich schon davon ausgegangen bin, dass da Reste von diesem Online-Rollenspiel innerhalb der Steuerung und Struktur drin sind, hat mich das nicht so richtig angelockt. Außerdem war ich recht skeptisch, was die Fantasy-Welt angeht. Irgendwie hat mich das ganze Art-Design nicht so abgeholt auf den ersten Blick, obwohl es technisch, die nutzen ja eine eigene Engine und nicht Unreal Engine 5, das muss man ja auch mal betonen, weil die so inflationär angewendet wird. Und es ist auf den ersten Blick, sieht das toll aus, alles. Aber ich habe so ein bisschen für mich die Anziehungskraft der Hintergrundwelt vermisst. Ich kann da natürlich auch gar nicht mitreden, weil ich sie ja nicht selbst erkunde. Jedenfalls gab es einen riesen Hype um das Spiel, der natürlich auch lanciert worden ist. Also wenn ein börsennotiertes Unternehmen aus Korea irgendwas startet, da kannst du sicher sein, dass die alle Hebel in Bewegung setzen, dass da auch jeder weiß, was da kommt. Und das war ja auch der Fall.
Ja.
Also der Hype war schon groß und die Vorfreude auch. Dann erscheint das Spiel und hält bei Metacritic 78-80% im Schnitt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder gestiegen ist. Und bei Steam gab es nur ausgeglichenes Feedback. Einerseits wegen der Steuerung, die recht hakelig und viel zu voll besetzt sein soll. Andererseits auch wegen der Technik und einiger Bugs und des Einstiegs. Und daraufhin haben dann einige der Investoren, also der Aktienbesitzer, ihre Papiere abgestoßen und der Kurs sank innerhalb kurzer Zeit um 30%. Also im Grunde großer Hype um das Spiel, der natürlich auch dafür gesorgt hat im Vorfeld, dass der Aktienkurs entsprechend stieg, ne?
Ja, klar.
Und dann zack, bumm.
Kapitalismus is at its best. Das ist ja, also das ist da ja abbildbar. Kurz einmal zum Spiel. Ich glaube, du hast mit deiner Selbsteinschätzung ein Stück weit recht. Ich glaube, das, was du in Rollenspielen, ich glaube, dafür kenne ich dich mittlerweile, deine Spielgewohnheiten zumindest jetzt lange genug, was Rollenspiele angeht. Ich glaube, das, was du an Rollenspielen magst, oder halt an dieser Art Mischung aus Action, Adventure und Rollenspiel, ne, das findet man da nicht. Und ich glaube, gerade so was Charakterzeichnung, Dialoge, Questdesign und den ganzen Kram angeht, wenn man da das als Fokus von diesem Spiel hat, dann ist man da, glaube ich, enttäuscht. Ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Wertung am Anfang denen geschuldet, weil man eher einen Witcher erwartet und das bekommt man da nicht. Crimson Desert ist eher so ein, Und es ist viel, und du hast recht, auch da wieder mit der Beobachtung recht. Ich glaube auch, dass da sehr viel von Black Desert Online drin ist. Und ich glaube, dass auch viel MMO-Spieldesign drin ist für ein Singleplayer-Spiel. Gerade was so Queststrukturen und Weltstruktur angeht. Und ich deswegen glaube ich, dass also ich würde mir immer noch wünschen, dass du dir das anguckst, aber ich glaube, es wird dir nicht gefallen.
Ja, dann es ist so, die Auswahl ist natürlich riesig und gerade im Fantasy-Bereich finde ich, den ich ja schon abdecke, auch mit den Rollenspielen.
Und das Fantasy-Design wird dir, glaube ich, auch nicht gefallen, weil es schon sehr kitschig ist und es ist halt diese koreanisch überdrehte Interpretation von so europäischen Motiven. Und das kann, also ich finde das ganz unterhaltsam und es erinnert mich an so Anime-Sachen, an so eher überdrehteren Seite zum Teil, gerade so wie die NPCs mit einem sprechen und so. Und auch die knallige Farbgebung und so, aber auch da glaube ich, das spricht einen bestimmten Geschmack an. Ich glaube, auch das könnte für dich vielleicht ein bisschen mühsam sein. Aber
deswegen stand es auch nicht auf meiner Liste der möglichen Spiele. Und je mehr ich dann davon gelesen und gehört habe, desto weniger interessiert war ich ehrlicherweise. Selbst wenn es dann in Richtung Action-Adventure geht, was ja auch ein The Legend of Zelda ist. Ja. Mit dem, was ja auch einige verglichen haben, wo ich dann immer sage, okay, kann man machen. Und es ist natürlich auch ein riesiger Spielplatz in all seiner horizontalen Weite und auch in seiner vertikalen Bearbeitung des Abenteuers, weil du kannst ja nicht nur reiten, sondern eben auch fliegen auf verschiedene Kreaturen.
Ja.
Also von daher ist da schon viel drin, was man entdecken und für sich, woraus man so seinen Spaß ziehen kann, wenn es einem eben darum geht, ne?
Es ist eine riesen, also auch von der halben Stunde, die ich jetzt gespielt habe, es ist tatsächlich dieser pure Sandbox-Ansatz, du entdeckst ständig Höhlen mit irgendwelchen Rätseln, mit denen du viel Zeit verbringen kannst. Du kannst quasi bei jedes Tier kannst du das Vertrauen aufbauen, damit es ein Companion wird. Es gibt so viele verschiedene Systeme, dass ich die jetzt hier nicht alle tatsächlich nicht aufzählen kann, weil man damit nicht aufhört. Es gibt ein Banksystem, es gibt ein Diebstahlsystem, so alles, das gibt es halt alles und du kannst dich dann, glaube ich, schon sehr früh entscheiden, was du davon machen möchtest. Es hat bloß einfach nicht so eine erzählerische Qualität. Und ist mir zum Glück oft echt komplett egal. So, also wenn der Rest funktioniert und der Kampf Spaß macht und so, dann tendiere ich dazu, dass ich Dialoge auch eher mal vielleicht nicht ganz mir bis zum Ende angucke und deswegen glaube ich, dass es mir besser gefallen könnte, aber ich glaube, die größte Schwäche ist wirklich, wie das erzählt und wie die Charaktere nicht richtig ausgeformt werden. Ich glaube, das ist die größte Schwäche.
Dann gab es ja noch den berechtigten Shitstorm da draußen, als User dann irgendwo in Herrenhäusern und an anderen Stellen KI-generierte Bilder gefunden haben von Gemälden, die so ein bisschen mittelalterlich anmuten, wo dann aber die Pferde und die Reiter irgendwie ganz seltsam ineinander verschlungen sind und auch von, dann gab es irgendwelche Holzschnitte oder Miniaturen, die nur vier Finger hatten, keine Ahnung, jedenfalls wurde immer mehr gesammelt. Und gleichzeitig hatte der Entwickler, wie gesagt, börsennotiert, die wissen, was die tun. Die haben bei Steam nicht angegeben, was ja eigentlich verpflichtend ist, dass KI benutzt wird. Und dann gab es ein Wochenende lang eben diese Meldung, bis dann kürzlich die Entschuldigung kam von Pearl Abyss, dass man im Prozess der Recherche mit KI-Tools experimentiert hätte, dass man immer vorhatte, die alle rauszumachen, aber das ist für die Findung, sag ich mal, der Stimmung und der Atmosphäre, für den ersten Ton, so haben sie das formuliert, hilfreich war, das zu benutzen. Aber es würde jetzt demnächst alles herausgepatcht. Mittlerweile gibt es auf Steam auch ein Statement, dass sie generative KI-Technologie benutzen, und zwar für 2D-Assets. Und diese Assets würden aber ausgetauscht werden, sobald das Spiel vom Art-Design-Team dann durchgewunken wird. Also mittlerweile sollten sie dann eigentlich raus sein. Aber was mir daran nicht gefallen hat, war neben der Tatsache, dass sie es einfach nicht angezeigt und gemeldet haben, dass sie das tun, dass diese Erklärung, sie hätten generative KI-Bilder benutzt, um so ein bisschen die Stimmung und Atmosphäre auszuprobieren. Da hört's für mich dann schon auf. Also das will ich auch gar nicht, dass ich in Spielwelten bin, die inspiriert sind irgendwie von so einer zusammengemanschten Geschichte, die die menschliche Kreativität nach hinten drückt. Das war mir dann, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, im Kontext der Spielwelt vielleicht, weil bisher geht es nur um bestimmte Lokalitäten, wo man darauf treffen konnte und irgendwann ist es ja raus. Ich mag das nicht, denn eigentlich sollte sowas immer von einem Art-Design-Team kommen, das sich eben beschäftigt mit den Quellen, mit meinetwegen mit der Kultur. Dann für Ghost of Tsushima sind sie nach Japan gereist, haben Fotos gemacht, haben natürlich Kataloge gewälzt, sowas. Also das ist für mich schon sehr wertvoll. Deswegen würde ich Spiele, die von sich aus sagen, wir nutzen das, wir machen das so, die würde ich nicht kaufen und nicht unterstützen.
Ich glaube, das ist fair, das zu machen. Ich glaube auch nicht, das ist schon eigentlich die richtige Haltung, glaube ich. Aber ich glaube, vielleicht muss man da auch, also erstmal diese Ausrede ist natürlich wieder die dümmste und das am ungefährlichsten gewordete und PR-Geschwafel überhaupt, ne? Also statt zu sagen, ja, wir haben das gemacht und dann vergessen. Also, weil so wird es gewesen sein. Sie werden da in großer Anzahl, die Spielwelt ist so riesig, sie werden in großer Anzahl Assets generiert haben, um keine Platzhalter mehr drin zu haben, um zu sehen, wie wirkt das. Am Anfang, wollen wir das so machen oder nicht, werden sie eine große Anzahl Assets generiert haben und dann einfach vergessen haben an bestimmten Stellen. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Und nicht experimentiert und so, sondern wir benutzen das und haben es dann vergessen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man es richtig macht, glaube ich, dass man das auch ein Art-Design-Team das benutzen kann, um Platzhalter zu vermeiden, um eine Grundausrichtung zu erarbeiten, auch mit der Recherche. Also ich glaube, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Die Frage ist, wie viel Arbeit man investiert. Ich glaube, es ermöglicht theoretisch Sachen schneller ausprobieren zu können. Die Frage ist, da entscheiden sich dann viele Sachen. Ne? Wie findet man das, ist eine Frage. Ich kann mich da selber nicht gut entscheiden, wie ich das in den Workflows finden soll. Ich glaube aber, und das habe ich auch schon im Jahresrückblick auch schon gesagt, ich glaube, es wird in Halbjahresfrist, würde ich jetzt sagen, März 2026, kein AAA-Spiel mehr geben. Und das glaube ich wirklich, wo nicht irgendwo im Entwicklungsprozess um irgendwas, und es muss nicht im Endprodukt sein, bei den guten Studios wird es nicht im Endprodukt sein und dann nochmal durch einen echten Künstler nachbearbeitet oder fertig gemacht oder neu erstellt worden sein. Aber ich glaube nicht, dass es Ende 2026 noch ein AAA-Spiel gibt, wo im Entwicklungsprozess nicht an irgendeiner Stelle, sei es im Code oder im Art-Design, KI benutzt wurde, wenigstens um Sachen vorzuproduzieren, möglicherweise um es in einem Milestone zu zeigen oder um es einem Investor zu zeigen oder um es dem Teamlead zu zeigen, ey, so stelle ich mir das vor. Das wird es, glaube ich, nicht mehr geben.
Die Frage ist halt, wie transparent das Ganze dann gehandhabt wird, denn anhand der emotionalen, das ist ja eine emotionale Kritik, die viel damit zu tun hat, dass die Leute das einfach ablehnen, manche. Da geht es dann noch nicht mal mehr um die reine Ästhetik, sondern einfach darum, dass KI bei diesem Hersteller vielleicht Menschen ersetzt oder dass KI benutzt wird, wo doch jemand anderes was machen könnte. Es gibt viele Gründe und du hast recht, gerade innerhalb des Videospieldesigns spielten prozedurale Abläufe, spielten Technologien im weitesten Sinne, die Arbeit erleichtern, immer eine Rolle. Jetzt ist es halt so, das Ganze erreicht eben auch dieses künstlerische Niveau der Gestaltung. Es geht also nicht mehr nur um das Figurenverhalten, das wir ja zum Beispiel in Ark Raiders auch gelobt haben, das ja auch entstanden ist eben durch Machine Learning. Und hier hast du jetzt eben diesen KI-Einsatz auf der künstlerischen Ebene und eine ganz komische Gegenwart gerade. KI wird allgemein genauso gehypt wie Crimson Desert als kleines Spiel, sage ich jetzt mal. Alle stellen sich irgendwie darauf ein, weil dir eingeredet wird, das ist wichtig, das hilft uns, das ist gut. Dann gibt's aber gleichzeitig eine komplette Kritik auch daran. Wir verlieren unsere Arbeitsplätze. Das wird alles unpersönlicher. Das ist Matsch, ich kriege Kopfschmerzen. Und umso wichtiger ist eigentlich, finde ich, dass sich die Hersteller verpflichten würden, so wie es bei Steam eben auch gefordert wird, zumindest anzugeben, inwiefern KI eingesetzt wird. Weil das eben, wie du schon angedeutet hast, das kann so sein, dass das an irgendeiner Stelle einfach hilfreich war, um Assets zu finalisieren oder eben nicht. Manche nutzen die aber auch gar nicht. Und da gibt's jetzt natürlich Widerstand bei den richtig starken Lobbys für KI. Und da sind wir dann bei bei Microsoft, da sind wir bei Ubi, da sind wir auch bei Epic. Tim Sweeney hat ja auch gesagt, er hält das für Bullshit, dass auf Steam, und er hat ja den Konkurrenzladen, ne?
Ja.
Dass auf Steam gefordert wird, dass das eingesetzt wird, weil demnächst sowieso alle irgendwie KI benutzen werden. Also bringt es nichts, das zu kennzeichnen. Ich sehe das ein bisschen anders, aber der Wunsch ist natürlich relativ, ja, vielleicht naiv, dass man sagt, man will wissen, dass ich will auf der Packung sehen, okay, KI wurde hier bis zum gewissen Grad eingesetzt oder nicht. Und dann kann ich eben selber entscheiden, ob ich das unterstützen möchte. Das würde ich mir wünschen. Und wir kommen damit ja auch gleich zu dem nächsten Thema, nämlich zu DLSS5.
Ja, das finde ich, um das nochmal, also ich glaube, dass ich denke, dass dieser Transparenzwunsch, also das Mindeste ist gefühlt, so. Also ich glaube, das wird viele Leute leider nicht interessieren, aber ich glaube, es ist trotzdem relevant. Ich glaube, dass das gerade auf Steam, wo ja die Indie-Dichte wesentlich höher ist, relevant ist, weil es gerade in dem Indie-Bereich und in diesem mittleren Bereich eine höhere Relevanz haben wird als im AAA-Bereich, welches Spiel das einsetzt und welches nicht. Das glaube ich schon. Und ich will hier eigentlich auch nicht so als ich will das auch nicht als Entschuldigung verstanden wissen, dass es so ist. Ich beschreibe da nur so eine Realität, die einfach leider da ist. Also ich weiß selber nicht so genau, wie sich das ist. Es fühlt sich nicht so gut an, dass man sich so denkt, okay, da wird halt voll viel. Und es wird ja auch so sein, wie du sagst, da wird vielleicht ein Art Designer weniger arbeiten oder ein Grafiker weniger oder dann hat das Team eben keinen mehr, der die Assets macht, weil die kann man ja in der Pre-Production alle generieren. Und das wird genauso sein, und davon bin ich auch kein Freund, wenn ich mir das angucke. Es ist bloß halt einfach ein Unterschied zu sagen, das finde ich doof, und die Realität zu beschreiben, wo ich mir sicher bin, das ist so.
Aber genauso wie es an Crimson Desert, ja, diese Kritik gab es ja fast parallel auch weltweit Kritik, dann eben auch von Entwicklern an DLSS5.
Ja, ja.
Genau. Da hat ja Nvidia eine KI-Bildoptimierung vorgestellt, die im Herbst 2026 starten soll. Da haben sie zum Beispiel Grace gezeigt aus Resident Evil Requiem, wie sie dann aussieht, wenn sie grafisch von diesem Tool bearbeitet ist. Und ich fand's scheiße.
Ja.
ja. Weil da ist es für mich auch wieder so, ich habe ein Original, ich habe Grace im Kopf, und es ist wie eine Schönheits-OP mit künstlichen Mitteln, also wirklich wie aufgespritzt ist das für mich.
Das fühle ich total, und da habe ich mich ja auch selber drüber aufgeregt. Und ich bin selten wirklich sauer, wenn es um neue Technologie in Spielen geht. Da war ich wirklich richtig sauer, als ich diese Präsentation gesehen habe, und ich will kurz erklären, warum. Also DLSS 5 ist für Nvidia der nächste Step in der Entwicklung von DLSS. DLSS ist immer schon ein auf KI-Algorithmen basierendes Tool, was eigentlich dafür da ist, Bildskalierung vorzunehmen. Und im Grunde werden auch da Algorithmen und also KI-optimierte Software wird eingesetzt, um quasi aus einem Pixel mehrere Pixel zu machen, ne, so, um aus niedrigeren Auflösungen höhere Auflösungen in Spielen zu erzeugen. Das war so der Startpunkt, der über die Jahre mit den Varianten immer besser geworden ist. Irgendwann haben sie angefangen, Frames, also künstliche Frames zu berechnen, also dass ein ganzer Frame aus der GPU berechnet wird und quasi ebenso per KI-Algorithmus abstrahiert wird aus dem Bild, was vorher kommt, sodass sich das Spiel flüssiger anfühlt. Ich würde persönlich sagen, die Spieleindustrie verlässt sich viel zu sehr auf diese Krücke. Das ist eine technische Krücke, die quasi mehr Performance erlaubt bei hoher Detaildichte, bei höherer Auflösung. Ne, dafür ist es eigentlich gedacht gewesen. Ich persönlich finde, die Entwickler verlassen sich zu sehr darauf auf dem PC, weil nicht mehr optimiert wird, aber das funktioniert und das verändert das Bild nicht wesentlich. So. Also schon, es gibt Artefakte und solche Geschichten, aber das Spiel an sich wird nicht verändert. Jetzt hat Nvidia für DLSS 5 vorgestellt, wie du sagtest, dass das ganze Bild von der KI, sie nennen das Neural Rendering, schwierig auszusprechen, finde ich, Neural Rendering, dass quasi das ganze Bild von der KI, also von der Software, verbessert wird. Und sie tun zunächst so, als ob Informationen des Spiels genommen werden und dann zum Beispiel Beleuchtung, Schattenwürfe, Haardetails, höher aufgelöste Texturen und so daraus erstellt würden, sozusagen. Ne? Also das wäre dann ja so, man nimmt das, was es schon gibt und macht es besser. Was jetzt aber tatsächlich, und das sieht man auch, finde ich, an den Bildern, wie genauso wie du es beschrieben hast, in Wirklichkeit passiert ist, dass das Material genommen wird, der Frame, und dann die KI, genauso wie man es mit generativer KI halt macht, sich das Bild anguckt und sagt, wie sieht es realistischer in Anführungsstrichen aus? Also, ne? Also, wie sind Schatten, und dann das Bild komplett verändert. Und und in der Spielentwicklung kann man ja immer noch sagen, hier Assets hier und Textur da, ne, was da generiert ist und was nicht. Das hier ist ein kompletter Eingriff in der über das fertige Spiel gelegt wird und das fertige Spiel optisch komplett verändert. Und das ist eine absolute Frechheit.
Ja, und der Unterschied ist auch auf ästhetischer Ebene, finde ich.
Ja, total.
Als Videospieler hat man sich schon über all die Generationen, die man jetzt unterwegs ist auf seinen Plattformen, an visuelle Ähnlichkeiten gewöhnt, die mit der Grafikkartengeneration zu tun haben. Und das fing vielleicht schon an mit Unreal Engine 3, als die auf Konsolen populär wurde. Und mit 5 ist es jetzt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, alles sieht auf eine gewisse Art in der rein technischen Oberfläche eben gleich aus. Und wenn sich das dann in so ein Fantasy-Genre bewegt oder ein Science-Fiction-Genre, dann verschwimmt alles irgendwie in sich. Das hat natürlich auch mit Art-Design zu tun, denn ein richtig gutes menschliches Art-Design könnte dafür sorgen, dass man trotz derselben Engine ein ganz anderes Ergebnis hat. Wenn man sich eben trauen würde, auf eine bestimmte künstlerische Leitmotive zu fokussieren. Ich hatte dieses Gefühl der Annäherung und auch des Mischmasch sogar schon in Clair Obscur. Das war jetzt ein kleineres Team, denn die haben Folgendes gemacht. Das sah auch alles toll aus. Aber da hat nicht die KI einen Fehler gemacht, sondern das Art-Design-Team hat sich gedacht, hey, wir könnten mit der Unreal Engine 5 sogar sowas machen wie in Elden Ring. Und das haben die dann gemacht. Und wir könnten mit der Unreal Engine 5 auch sowas machen wie bei Final Fantasy 16. Das haben die dann gemacht. Und wir könnten und wir könnten. Und die haben dann im Grunde auf der Ebene der Motive und der Kulissen, ich sage jetzt mal Dark Fantasy, so als Stempel. Da haben die alles reingepackt, was man sich so vorstellen kann auf ihrer Insel. Und ich fühlte mich so, als würde ich von Insel zu Insel springen. Also wie gesagt, das Spiel sieht ja richtig gut aus, kam super an, Riesenerfolg. Das war aber schon eine Annäherung für mich, wo ich zwischendurch dachte, hey Leute, warum muss alles gleich aussehen? Aber das, was Nvidia jetzt macht, ist nicht nur eine Annäherung, sondern für mich ist das eine visuelle Gleichschaltung. Denn diese Gesichter, die gezeigt haben von Grace, und dann hatten sie auch noch drin Starfield und Harry Potter irgendwas, ne? Wenn man sich dann mal die Gesichter angeschaut hat, dann sah das so aus, als würden irgendwie 3-4 Leute aus demselben Operationssaal kommen von irgendeinem Schönheitschirurgen. Und ich hatte sofort so ein Gefühl von, nee, will ich nicht. Und eine richtige Abneigung, eine Abscheu sogar. Und eine Abscheu hatte ich jetzt bei Clair Obscur nicht. Aber es ist schwierig, weißt du, weil wir uns ja, die Sehgewohnheiten des Videospielers sind eigentlich schon so darauf getrimmt, dass alles in etwa so aussehen muss. Und deswegen wundert mich oder freut mich tatsächlich diese weltweite Kritik, die ja dann aufbrandete, die freut mich richtig, weil es für mich zeigt, dass da doch im Menschen noch so eine gesunde Abscheu ist.
Ja, also wenn man, es wurde dann ja auch viele haben gesagt, wieso, das sieht doch objektiv besser aus und was kann man denn dagegen haben und so und seid ihr doof und wenn euch die Bilder nur so gezeigt würden, würdet ihr auch darauf zeigen, dass das objektiv besser aussieht. Jetzt gerade im Sinne von Starfield, weil da viel mehr Detail und vor allen Dingen besseres Licht, und das ist auch was, woran diese Engine krankt, die sie da benutzen, aber sehr viel bessere Beleuchtung und Schattenwürfe drin waren und so. Aber da wird halt, ich finde, da wird verkannt, einerseits stimmt das total, was du sagst, dass es natürlich dadurch alles gleich aussieht, weil gefühlt der gleiche Prompt dann vorliegt, macht das Bild realistischer. Ich teile auch das, was du zur Unreal Engine sagst, dass sich die ganzen Spiele, die darauf basieren, sehr ähnlich sehen, wenn nicht wirklich kreatives Art-Design da ist, was dann mal richtig reingeht und Dinge anfasst. Ich finde, das ist hier wirklich, das ist wirklich ich empfinde das wirklich als Frechheit, weil das ist im Grunde, was da gemacht wird, und Nvidia hat versucht, es anders darzustellen, und selbst so eine Seite wie Digital Foundry ist dem zu einem gewissen Grad auf den Leim gegangen. Nvidia hat behauptet zuerst, oder ist zumindest, was heißt behauptet, aber sie haben es so dargestellt, als ob die Technik auf die High-End-Assets, die im Spiel eh vorhanden sind, irgendwo zugreifen würde und daraus sich die Informationen für die Verbesserung des Bildes ziehen würde. Aber im Verlauf dieser ganzen Geschichte ist irgendwann rausgekommen, das stimmt eigentlich so nicht. Das ist schon eher so ein Frame-by-Frame-KI-Filter, um es mal ganz krass runtergedummt zu sagen, so, der eigentlich nur über das Spiel gelegt wird. Während der Präsentation, das hat man dann auch, glaube ich, auch bei Digital Foundry gesehen, wurden hauptsächlich eher statische Motive gezeigt. Kein Charakter in Bewegung oder so, sondern da wurde quasi der Charakter irgendwo hingestellt, dann wurde das angemacht, dann funktioniert das, dann wurde es ausgemacht, der Charakter ging irgendwo anders hin, dann wurde es wieder angemacht. Es gibt ganz wenige Momente, wo sich der Charakter bewegt, während es angeschaltet ist und man sieht massive Artefakte im Hintergrund, dass bestimmte andere Teile des Bildes nicht mehr stimmen, Autos oder Hintergründe, was darauf hindeutet, dass das wirklich ein Filter ist, der Frame by Frame arbeitet mit dem Material, was das Spiel zuerst ausgibt, um es dann zu überarbeiten. Und das ist genau das, was niemand haben will. Das ist genau das, was KI eben nicht machen soll. Oder das ist Bildgenerierung, nach der niemand gefragt hat.
Und das kann auch wirklich kein im weitesten Sinne Künstler. Jetzt muss man ja mal vorsichtig sein mit dem Begriff Kunst und so. Den will ich nicht zu hoch hängen. Wir reden über Unterhaltung und Videospiele. Aber da ist ja auch, da nehmen wir mal die Filme und die TV-Serien. Da hast du auch eine Art Direction. Da hast du jemanden, der dafür sorgt, dass bestimmte Sachen so und so dargestellt werden. Und das Ganze erreicht dann im Zusammenspiel mit der Musik auf den Punkt eine bestimmte Atmosphäre, wie jetzt in Blade Runner oder was weiß ich. Und was ich damit sagen will, auch so eine Filmproduktion oder Regisseure von Filmen haben ja schon den Anspruch zu sagen, hey, ich will damit genau das ausdrücken und in dem Moment möchte ich bitte, dass die Sonne untergeht oder da möchte ich, dass der Charakter so schaut. Jetzt greift dieses DLSS 5 vielleicht nicht in Kameraperspektiven ein, aber indem es die Lichtverhältnisse eben ändert und nicht im Sinne des Erfinders, sondern so, wie man sich das vorstellt, dass es besser aussieht, verändert es auf künstliche Art auch einen Eindruck selbst von einem Charakter. Und es kann ja sein, dass Leute sagen, hey, ich finde das aber genau richtig so. Und da bin ich dann eben auch genau für diese Transparenz. Wenn einer sagt, ich möchte das so spielen, weil es gefällt mir optisch besser, dann tu das. Aber das muss angezeigt werden. Und was du schon angedeutet hast hier, dass da, ich weiß nicht, in Echtzeit Frame per Frame was ausgerechnet wird, wie viel Power braucht das denn?
Jetzt gerade während der Präsentation kann ich dir das genau berichten. Das Spiel lief auf einer 5090 und diese Berechnung, die ja nur sehr eingeschränkt funktioniert, lief auf einer weiteren 5090.
Also auf zweien.
So viel Power braucht das gerade, um es in diesem rudimentären Zustand sehr zugeschnitten auf diese Präsentation, also ne, das ist dann ja wahrscheinlich auch genau darauf abgestimmt, dass es in dem Moment mit diesem Charakter, in diesem Setting funktioniert. Genau, also das braucht man da ungefähr.
Jetzt wurde doch gerade, ne, von OpenAI, diese Video-App, Sora heißt die.
Sora, ja.
Die wurde ja gerade eingestellt. Und einer der Gründe dafür ist, die wollen ja an die Börse und so weiter, die brauchen jetzt einen Cashflow, die brauchen Dinge, die brauchen Themen, von denen die Investoren überzeugt sind. Mhm. Und dieses Video Erstellungstool verbraucht so viel scheiß Energie im Hintergrund.
Ja.
Und dann ist das doch hier wieder dasselbe Thema. Und da kommen wir vielleicht auf diese übergreifende Geschichte. Was bringt KI eigentlich aktuell unserer Videospielbranche? Also ich mache mal die beiden leichtesten Punkte. Also die Massenentlassung. Überall und vor allem angetrieben durch Microsoft und Co., weil die eben investieren jetzt in ihre KI-Technik und weil die sich strategisch darauf ausrichten, da eben alles reinzubuttern, was geht. Also wir haben überall Massenentlassungen und die Leute reden sich in so eine Schleife, ja, das ist dann nicht mehr effizient und so weiter. Was haben wir dann noch? Wir haben eine Verteuerung der Hardware. Da wirst du gleich noch was dazu sagen. Chips, alles wird teuer, weil auf einmal alle diese KI-Hardware brauchen. Und on top haben wir jetzt noch auf der rein ästhetischen Ebene, aus meiner Sicht jetzt, dass alles hässlicher wird.
Ja, vor allen Dingen, also um noch einmal auf das visuelle Thema abzuschließen, bevor wir zum technischen Thema kommen. Ich finde auch diese Idee, die da bei Nvidia vorherrscht, ne, zu sagen, das lässt jedes Spiel fotorealistisch aussehen. ich will doch gar nicht, dass jedes Spiel fotorealistisch aussieht. Ich habe da jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe jetzt gerade Ghost of Yotai gespielt im Januar, 60 Stunden bis zur Platin. Fantastisches Spiel. Das Gegenteil von fotorealistisch. Und ich will nicht, dass dieses Spiel, wo viel, viel, viel Art Direction drinsteckt, von vorne bis hinten ist dieses Spiel, hat das eine Art Direction in allem. Ich will doch nicht, dass dann jemand kommt von außen und sagt, dein Spiel, ja, das ist ja gar nicht fotorealistisch. Und dann wird das angeschaltet und dann habe ich dann plötzlich so ein Ghost of Yotai mit wo das alles aussieht wie so hyperrealistisch quasi, so wie sich die KI Hyperrealismus vorstellt. Will ich auch gar nicht.
Und es ist ja auch so, die Faszination entsteht durch die Imperfektion, dass es nicht perfekt aussieht. Das ist ja auch so eine Weisheit aus dem Bereich der Science Fiction im Film. Guck dir mal die Werke an von George Lucas, Steven Spielberg, Cameron. Immer wenn man dann später darüber diskutiert hat, hey, wie habt ihr diese Stimmung hinbekommen? Wie ist das möglich? War das? Da haben die gesagt, ja, der Zauber war eigentlich, dass es nicht perfekt sein durfte. Dass wir nicht versucht haben, es perfekt zu machen, sondern dass wir eine Stimmung einfangen wollten. Das war schon bei Star Wars so, das war bei Alien so. Das musste natürlich, die Raumschiffe, die Gefechte im All, die mussten auf den ersten Blick so aussehen, dass ich das als Zuschauer als echt oder als toll empfinde. Also meinetwegen nehmen wir jetzt mal Stichpunkt Fotorealismus oder was weiß ich. Aber im Grunde habe ich da keine Überzeugung, weil ich denke, das ist wie ein Foto eines realen Sternenkriegs, sondern ich bin fasziniert, weil die komplette Stimmung in dem Augenblick mich überzeugt. Mit der Musik, mit der Anordnung der Laser. Genauso war es auch beim Alien. Bei dem Monster, was da designt worden ist. Der Film wäre natürlich in sich zusammengebrochen, wenn das irgendwie albern oder Spar ausgesehen hätte. Es musste also irgendwie realistisch, authentisch ist der bessere Ausdruck. Spielewelten müssen auf sehr authentische Art das abbilden, was wir uns in unserer Sehnsucht von Abenteuern so vorstellen. Und wenn ich das sehe, was Nvidia da anbietet, dann ist das eine Form von sterilem Perfektionismus und der aber auch noch so überdreht wird, dass mir mein Gehirn sofort sagt, und ich kann es noch nicht mal genau beschreiben, das ist nicht schön.
Ja, das ist genau dieses Gefühl, was ja auch bei diesen KI-generierten Bildern sich oft einstellt, selbst wenn die keine offensichtlichen Fehler haben, dass man denkt, da fehlt was, und genau das ist hier, wäre hier genau dieser Fall, weil kein Spark mehr drin ist.
Ja, und jetzt werden die Spiele teurer, die Hardware wird teurer und dann kommt Nvidia um die Ecke und will, dass die Leute zwei Grafikkarten aller 5090 im Rechner haben oder was?
Ja, ich glaube nicht, dass das die Endlösung, die endgültige Lösung sein wird, sondern da wird man schon versuchen, dass sie mit der 60er-Reihe oder mit der 70er-Reihe das dann in einem Chip implementieren. Das wird dann schon das Ziel sein, das war also eher ein Showcase, aber man sieht halt, wie viel Rechenleistung oder was für Hardware man dafür braucht. Und Hardware ist, wie gesagt, wie du auch schon meintest, ein gutes Stichwort, weil das, was die KI mir jetzt als PC-Spieler bringt, ist hauptsächlich, dass ich mir im Grunde kein Spiele-PC mehr richtig leisten kann, weil durch diesen Boom der KI jetzt ja auch ein Boom der Rechenzentren ausgebrochen ist, wo jeder überall Mega-Rechenzentren überall hinstellen will, um den Large Language Models genug Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Und was braucht man dafür? Man braucht einerseits die Chips, die Nvidia produziert, und man braucht dafür Speicher. Und Flash-Speicher, und zwar Flash-Speicher, der so schnell ist wie möglich. Und das führt dazu, dass jetzt seit Anfang des Jahres oder schon seit Ende letzten Jahres die RAM-Preise und die Preise für SSDs explodiert sind. Nicht teilweise um Faktor 2 bis 3. Was vorher, also ich hab geguckt, ob ich meinen RAM umstelle und habe mal geguckt, was das kostet. Ich habe noch DDR4 RAM, DDR5 ist gerade das aktuelle. Es war einfach plötzlich doppelt so teuer. Statt irgendwie 90 Euro für 32 GB war ich plötzlich so bei 160 oder so. Und DDR5 lag zum Teil, als ich reingeschaut habe, so bei 500 Dollar. So 450 Euro. Das sind völlig absurde Preise für RAM. Und diese Preisexplosion ging einher damit, dass große Hersteller, Micron zum Beispiel, aber auch SK Hynix, gesagt haben, wir shiften unsere Produktion Richtung B2B, also Richtung Business to Business, weg vom Markt, wo die Sachen im Laden stehen oder im Online-Store, weil man ja begrenzte Produktionskapazitäten hat weltweit für Halbleiter. Und man muss das im Voraus buchen und man muss, man kann nicht alles auf einmal produzieren, einfach weil die Fertigungsstraßen vor allen Dingen für High-End-Sachen begrenzt sind in Taiwan. Und da hat man sich entschieden zu sagen, wir produzieren jetzt hauptsächlich für KI-Rechenzentren. Es gab für PC-Spieler eine sehr relevante weltweite Marke namens Crucial, die immer so gute Hardware zu einem sinnvollen Preis verkauft hat. Die gehört zu Micron. Und Micron hat ohne Not angekündigt, Crucial gibt's nicht mehr. Wir stellen die Produktion ab sofort ein. Reste werden verkauft. Bis nie. Wir verkaufen unsere Sachen nur noch an Leute, die KI-Rechenzentren bauen. Und Micron ist ein großer Hersteller, der einen relevanten Marktanteil hat, der jetzt eben nicht mehr zur Verfügung steht für Leute, die sich einen PC bauen wollen. Und das ist natürlich, und alles und quasi alles, was ich davon habe, dass Nvidia mir jetzt ein AI-Slop-Filter über meine Spiele ballert, ist, dass ich 500 Euro für meinen RAM bezahlen darf.
Und da widerspricht sich auch einiges irgendwie, wo man nicht wirklich durchblickt, ne? Weil, ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass Nvidia so offensiv genau da reingeht in diesem Bereich. Ich hätte auch gedacht, dass Nvidia sich eher davon entfernt und in den B2B-Bereich weiter reingeht. In den KI-Bereich. Jetzt stellen Sie also Ihre Bildoptimierungs-KI vor, nutzen dafür prominente Spiele, wohl auch, um die Publisher an Bord zu holen, wo ich in der ersten Meldung dachte, die waren informiert, aber das war wohl irgendwie, waren die auch verblüfft über die Art und Weise, wie ihre Spiele da dargestellt worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, ja, also zumindest kam das so in den Meldungen danach so raus, dass die dann so gesagt haben, aha. Ah ja, also
Nvidia, der reichste Konzern der Welt, der mit durch den KI-Hype eben diesen steilen Aufstieg hingelegt hat und nicht durch Gaming-Hardware, der konzentriert sich jetzt wieder zumindest in diesem Bereich auf Bildoptimierung und muss sich ja davon versprechen, dass das so einschlägt, dass man damit Umsatz macht, stellt aber gleichzeitig nicht, wie das sonst früher üblich war, wenn wir einen neuen PC zusammengestellt haben, weil es vielleicht neue Voodoo-Karten gab oder irgendwie andere Karten oder wenn wir eine neue Konsole gekauft haben, dann gab es da immer diesen Sense of Wonder, auch im grafischen Bereich. Sprich, hey, wenn ich mir die PS3 kaufe, dann sehen meine Spiele so aus. Oder wenn ich meinen PC jetzt umrüste, dann kann ich dieses Spiel mit diesen Details genießen. Und jetzt ist das irgendwie so, da ist kein, bei einigen schon, die, wie du zu Recht schon gesagt hast, sagen, hey, es sieht doch cooler aus als davor. Aber bei vielen, vielen Spielern da draußen und bei Entwicklern gibt es eben eher so ein Konflikt, dass die sagen, diese Bildoptimierung ist gar nicht der Sense of Wonder, den ich will.
Ja.
Also der Widerspruch für mich ist, Nvidia versucht da jetzt was aufzubauen, einen weiteren Hype im Hype um die Bildoptimierung, stellt aber keine Hardware vor, die ich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch im Herbst dazu kaufen kann.
Es wirkt so. Also es gab es, glaube ich, keine konkrete Ankündigung.
Und gleichzeitig, was du gesagt hast, verzichten Hardwarehersteller, die eher für Gamer cool waren, auf diesen Bereich, shiften zu B2B,
ja.
Obwohl OpenAI auch gleichzeitig sein starkes Videotool, wo einige auch schon dachten, hey, da wird noch groß investiert, Disney zückt bestimmt noch mal eine Milliarde und pumpt da Geld rein. Nee, das wird geschlossen. Ich verstehe das nicht.
Ich habe da, also Nvidia, Nvidia hat gleichzeitig angekündigt, dass es dieses Jahr zumindest von der 50er-Reihe keine neuen Chipsätze geben wird. Normalerweise war das jetzt bei Nvidia in den letzten Generationen immer so, es gibt ein Jahr die neue Generation und dann kommt eine Zwischengeneration mit dem Anhang Super und dann kommt die nächste Generation.
Aber auf was läuft dann im Herbst DLSS5?
Ich bin sehr gespannt. Ehrlich gesagt bin ich sehr gespannt, ob das im Herbst überhaupt auf irgendwas läuft. Weil ich nämlich glaube, dass es, so ein bisschen glaube ich, dass Nvidia mit der Vorstellung von diesem Ding auch auf der Suche ist nach einem Case, wie man den Mist monetarisieren kann. Weil das ist ja immer noch ein großes Problem von OpenAI, wie jetzt zum Beispiel mit Sora, dass sie diese Kosten, die sie haben, nicht in Umsatz ummünzen können. dass sie es nicht hinbekommen, die Modelle, die jeder benutzt, so zu monetarisieren, dass da am Ende des Jahres nicht ein Milliardenverlust steht. Nvidia ist jetzt ja der Hauptlieferant, was die Chipsätze angeht, und daher kommt ja diese übertriebene Bewertung von dem Konzern, ist jetzt der Hauptlieferant für diese Chipsätze, die man braucht, um das zu generieren. Wenn die jetzt sehen, dass ihre Kunden, also OpenAI zum Beispiel, wegbricht oder nicht mehr so investiert, brauchen sie ja irgendwie, müssen sie einen Case zeigen, wo dann die ganzen Investoren wieder sagen, ah, AI, guck mal, das wird uns das Geld verdienen. Und ich habe jetzt in dieser Stelle so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich DLSS 5 ein Teil dieser Strategie sein könnte, einen Use Case zu zeigen, wo man sagen kann, das wird sich auf jeden Fall, ihr kennt doch Videospiele kaufen viele Leute, das hier ist, da werden die Leute aber Geld für ausgeben, während man gleichzeitig keine neuen Grafikkarten hat, weil man ja die ganzen Chipsätze nur noch für die Datencenter produziert. Also,
und es ist schon sehr bezeichnend, wenn der CEO den Leuten, denen er gerade sein Wunder präsentiert hat, erklären muss, dass sie an falscher Wahrnehmung leiden, weil das, was sie da kritisieren, gar nicht so scheiße ist, wie sie denken.
Weißt du, woran mich das erinnert? Don't you guys have phones?
Ja.
Weißt du?
Oh Gott.
Und das war beinahe der letzte Nagel, der in den Sargdeckel von Blizzard eingeschlagen wurde. Deswegen,
man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was das auch für eine Lobby gerade ist, die da ja auch zusammenarbeitet. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu Microsoft. Microsoft ist innerhalb der Spielebranche der absolute KI-Voranbringer, sage ich mal, Investor. Die stellen alles darauf um. Noch mehr als PlayStation und Sony und noch viel, viel mehr als Nintendo. Also Nintendo ist da sehr defensiv, was das angeht. Sony ist schon ein bisschen offensiver. Die haben schon ein, zwei Patente angemeldet, auch was so seltsame KI-Podcasts angeht und so. Und die sind dem, glaube ich, aufgeschlossener gegenüber. Und da bin ich mal sehr gespannt, was in den nächsten Produktionen von Naughty Dog und Co., bei Hausmarke, glaube ich, ist das noch kein Thema bei Saros, was da steht im Bereich KI-Einsatz. Aber bei Microsoft können wir sicher sein, und jetzt kommen wir eben zu dem Führungswechsel und auch zu dem Strategiewechsel, da können wir sicher sein, dass KI eine Riesenrolle spielen wird.
Ja, wenn du eine mit Asha Sharman, oder wie auch immer sich die Dame ausspricht, eine Core-AI-Managerin an die Spitze der Xbox Studios setzt, könnte man davon ausgehen, dass auch da quasi KI einen relevanten, was auch immer sein soll. Bei Microsoft habe ich aber, du hast recht, sie haben alles auf KI ausgerichtet. Aber da habe ich das Gefühl, dass sie alles auf KI ausgerichtet haben, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeuten soll. Sie haben überall Copilot eingebaut. Ich habe hier gerade drei Fenster offen, wo überall dieses bescheuerte Copilot-Symbol ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas mit Copilot gemacht. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das haben sie ja wirklich überall integriert und niemand wollte das haben. Das haben sie dann auch selber gemerkt und zum Teil wieder entfernt. Aber das war für mich so ein Signal von, da wird auf KI gedreht, weil da auch so viele Investitionen reingeflossen sind. Aber man weiß da auch überhaupt nicht. Und das verbindet das so ein bisschen mit Xbox, weil die wissen seit 2013 ja auch nicht. Was will man denn eigentlich damit? Also was macht man damit? Was ist die langfristige Strategie? Wie verdienen wir damit Geld? Wie verbessern wir die Usability vielleicht sogar? Weiß ich nicht. Also stattdessen wird es erstmal integriert. Und das ist so die Geschichte von Xbox auch irgendwie.
Weißt du? Bei Microsoft geht das so weit, dass mittlerweile die Firmenbibliothek durch KI-Software ersetzt wird. Die haben ihre Large Language Models mit Inhalten aus Millionen von Büchern trainiert, die sie in ihrer Bibliothek hatten. Und die schließt man jetzt. Also es gibt keine physischen Bücher mehr für Mitarbeiter, die konnte man sich da ausleihen, sondern nur noch digitale Quellen. Und auch intern in Mails und Co. werden die Mitarbeiter dazu angeregt, ist vielleicht untertrieben, eben auf KI-gestützte Lernerfahrungen und auf KI-gestützte Arbeitsprozesse zu setzen. Über den sogenannten neuen Skilling Hub. Und da steckt natürlich die schon von dir angesprochene Asha Sharman dahinter. Die war Core-AI-Managerin, die war eigentlich verantwortlich für KI. Und um das mal einzuordnen für alle Leute, die das jetzt nicht so wissen, was da gerade bei Microsoft im Kontext mit Xbox passiert. Also, Phil Spencer und Sarah Bond, das waren die Gesichter, die Manager für Xbox, die sind weg. Und die Xbox wird als Produkt jetzt innerhalb des Microsoft-Konzerns eben als genau solches behandelt. Man versucht, die nicht mehr als Marke nach vorne zu bringen in dem Sinne, sondern alles deutet darauf hin, dass mit der neuen Verantwortlichen, der KI-Managerin, da eine ganz andere Strategie gefahren wird, bei der Xbox mit Windows verschmelzen soll. Alle, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass bei der kommenden Xbox, also es wird noch eine neue Konsolenhardware geben, aber die wird höchstwahrscheinlich sehr stark mit dem Betriebssystem von Microsoft verbunden. Wahrscheinlich sieht es dann so aus wie die Benutzeroberfläche von Windows 11. Und zusammen mit AMD entwickelt man da eine sogenannte Fullscreen Experience. Die soll Abwärtskompatibilität bieten, bis hin zu allen möglichen Spielen. Und der Chef von Microsoft, der Satya Nadella, der hatte sich ja auch zur Zukunft der Konsole geäußert, weil die Fanbase war natürlich pisst. Ja. Erst hat man gesagt, in welche Richtung man gehen will. Dann hat man die Kapitäne, die man bisher kannte, Stichwort Phil Spencer, so quasi rasiert. Und Nadella hat gesagt, die Xbox soll als Marke für Software ausgebaut werden, und zwar à la Microsoft Office.
Das ist ein toller Vergleich, oder? Da wallen die Emotionen, die positiven Emotionen in einem ja nur so hoch. Weil man, wenn man hört, das soll sein wie Microsoft Office. Wow.
Im Grunde ist es eine Schleife zurück in die Zeit, als Xbox startete. Denn man darf nicht vergessen, Windows war immer stärker intern, auch politisch, wenn man so möchte. Die Leute, die mit Windows, mit Office und Co. Geld gemacht haben, die hatten immer mehr Macht innerhalb von Redmond. Dann gab es aber spätestens mit der Xbox 360 schon den Versuch, die auch intern weiter zu pushen und ihr auch mehr Freiraum zu geben. Und letztlich macht Microsoft ja auch immer noch Gewinn. Und auch die Xbox macht Umsatz, aber der Umsatz ist auch gesunken. Wenn man sich anschaut bei Multiplattform-Spielen, wie das Verhältnis ist, PlayStation, Xbox und PC, dann ist die Xbox meist auf Platz 3.
Ja, mit Abstand. Wenn du die Switch dazu nimmst, dann ist sie auf Platz 4.
Trotzdem hat der Game Pass natürlich dafür gesorgt, dass da immer noch ein riesen Umsatz ist. Also bis Ende 2025, weiß nicht, 38,5 Milliarden Dollar waren das meines Wissens. Und es gab zwar ein Minus bei den Xbox-Spielen und Services von irgendwie 5% und vor allem bei den Hardware-Verkäufen. Also die Xbox als Konsole ist da draußen überhaupt nicht mehr beliebt. Und daran hat natürlich auch die Strategie und daran haben die Äußerungen und auch die Veröffentlichungspolitiken, die haben natürlich einen großen Anteil daran. Und Microsoft ist jetzt ganz klar auf dem Weg, KI zur Nummer 1 zu machen, noch vor der Konsole. Und die Konsole als, ja, wie soll ich sagen, da kommt ja diese neue Hardware irgendwann. Das ist aber letztlich ein Windows-PC.
Ja, das ist ein Windows-PC. Also Microsoft hat die Xbox Series mit der Schrotflinte hinters Haus geführt, als sie mit der Schrotflinte in der Hand hinters Haus geführt, als sie angekündigt haben, dass alle Spiele auf der PlayStation auch erscheinen werden. Ich weiß nicht, wie oft du in so Elektronikmärkte gehst. Ich habe mir das in letzter Zeit wieder angewöhnt. Ich kaufe in letzter Zeit wieder mehr Spiele auf Disc und ich kaufe auch in letzter Zeit wieder mehr Spiele so beim Mediamarkt oder bei so, ne, bei solchen Läden. Und hast mal versucht, da eine Xbox zu kaufen? Da musst du Glück haben. In den Flagship-Stores gibt es sie noch, in den kleineren nicht. PlayStation kannst du überall kaufen, Xbox gibt es nicht mehr. Und das spiegelt diesen Niedergang der Hardware-Marke, also das wundert mich überhaupt nicht. Und das ist ja auch von Microsoft gefühlt, das ist ja irgendwie auch wirklich Teil der Strategie, dass die Hardware keine Rolle mehr spielt. Sie haben, wie gesagt, es gibt keine Exklusivspiele mehr und dann haben sie jetzt angefangen, die teurer zu machen, die Base-Hardware, die Base-Konsole, die eh keiner mehr gekauft hat, haben sie dann teurer gemacht. Das spricht ja stark dafür, dass sie tatsächlich von der Konsole weg wollen. Zumindest in dem Moment, also bei Microsoft weiß ich seit 2013 nicht, wie oft sich im Jahr die Strategie ändert, aber in diesem Fall hat man das Gefühl, die Strategie ist jetzt tatsächlich, diese Hardware loswerden zu wollen. Du hast völlig recht, die neue Project, wie heißt das? Project Helix, wird ein Windows-PC sein mit einer Microsoft-App. Entsprechend teuer wird das Ding auch sein. Finde ich jetzt, gäbe es diese Geschichte der Xbox nicht, gar keine dumme Strategie. Ne? also wenn es jetzt gäbe es die 360 und die Base und die Standard-Xbox nicht und gäbe es nicht diese Marke, würde ich sagen, ey, gar nicht schlecht. Ist ja gar nicht so blöd. So ist es natürlich eine absolute Quatschidee. Und ich weiß nicht, wo diese Marke, also ja, der Game Pass macht tatsächlich relativ guten Umsatz, aber auch da, es ist ja irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, glaube ich. Im Zuge dieser KI-Umstellung wurden ja auch die, ihr müsst mehr Marge machen, Daumenschrauben ja schon letztes Jahr, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, und das war ja auch eine Art von Machtdemonstration nach innen. Ja. Genau. Das darf man nicht vergessen, dass man da auch Druck aufgebaut hat auf die Xbox Game Studios und alle, die da verantwortlich sind. Ihr müsst, ja, ihr macht Umsatz, aber ihr müsst mehr machen. Und wenn ihr nicht so viel mehr macht, wie wir wollen, und das war dann im Branchenvergleich, ich glaube, das lag bei 30% irgendwie, im Branchenvergleich war das, was Microsoft von seiner Spielesparte erwartet hat, immens hoch. Das gab's bei den, das gibt's so, solche Margen hat niemand anderes verlangt.
Und weißt du, was das Absurde ist, on the flip side? Haben wir dieses Jahr, ich habe da so ein vor gar nicht allzu langer Zeit ein sehr schönes Showcase gesehen, ein Jahr, in dem Microsoft mit Spielen aufläuft, wo ich ganz klar sage, Forza kaufe ich mir, Fable kaufe ich mir. Das wird, die Präsentationen sahen so cool aus. Und da steckt, obwohl da reingeholzt wurde letztes Jahr wie nichts Gutes und auch, ich glaube, auch in diesem Jahr schon wieder, was Entlassungen angeht und Kahlschlag und so, fallen da anscheinend trotzdem immer noch gute Spiele raus. Und das ist ja irgendwie an Absurdität auch irgendwie kaum zu beschreiben. Sie hatten Jahre, da gab es die Hardware, aber die Spiele nicht. Und jetzt gibt es quasi die Hardware nicht mehr, aber jetzt kommen die Spiele. Das ist so, Leute, also das ist mein mit auf die Spielesparte von Microsoft.
Wenn man bedenkt, wie exzessiv Microsoft Studios gekauft hat, also ja, Bethesda, Activision, Blizzard, was da alles war. Man hatte ja das Gefühl gehabt, die bedienen sich überall und ich war schon froh tatsächlich, dass sie in Japan nicht erfolgreich waren, denn Phil Spencer saß ja mal bei Hidetaka Miyazaki bei From Software und meinte, wie schön Elden Ring ist. Und da dachte ich schon, oh, bitte nicht. Denn das war die Phase, als Microsoft noch akquiriert hat, Studios. Ich glaube, Square Enix hatten sie auch besucht.
Jedes Mal, wenn du das erzählst, ne, also jedes Mal, wenn du das erwähnst, dann habe ich so ein kleines bisschen, habe ich da so einen kleinen Kotzegeschmack im Mund, wenn ich darüber nachdenke, was da hätte, also das, oh.
Ja, es ist so, dass man das Gefühl hat, dass da mit dieser Gier erst alles aufgesaugt und gefressen wird, was da draußen ist. Und dann ist der große Konkurrent ist dann Sony, obwohl man sagen muss.
Die machen das genauso.
Ja, das ist so eine gewisse Wahrnehmung der Spielebranche, denn und vielleicht auch eine Sony-Wahrnehmung, die das Gefühl hatten, dass Microsoft da versucht, auch wirklich ans eigene Kerngeschäft zu gehen und eben mit exklusiven Abenteuern zu überzeugen, die ja Sony dann groß gemacht haben. Mhm. Und jetzt ist es ja wirklich obskur und bizarr und ich sehe das auch so wie du, dass ich verwirrt bin, was die Strategie dahinter angeht. Denn jetzt gibt's nicht die exklusiven Microsoft-Konter gegen Sony, die jetzt dafür sorgen, dass Naughty Dog Probleme bekommt mit seinen Spielen, weil er eben genug Alternativen sind bei Microsoft. Sondern jetzt gibt's eben alles für alle Plattformen. Wir verlassen die Konkurrenz. Aber was ich vorhin angedeutet habe, man darf auch nicht vergessen, dass aus der Perspektive von Microsoft, also der Redmond-Perspektive, Sony nie der direkte Konkurrent war.
Ja, nee.
Sondern das sind Google und andere, die, also das sind wirklich die ganz Großen, denn Microsoft hat eine Kriegskasse und ist wirklich ein Big Player, da kann Sony überhaupt nicht mitkommen, was das angeht.
Es sind ja auch im Realen, sind das ja auch die Peers, also die, die Spiele, der Spieleteil von Microsoft ist ja auch eher so ein Cent-Geschäft, also im großen Kontext des Konzerns und die echten, auf Augenhöhe ist man da ja tatsächlich mit den anderen großen Tech-Konzernen und hat da ja auch andere Themen. Ich glaube, deswegen ist man ja auch so in diese, so kopfüber in diese KI-Sache gegangen, hat nur wie üblich da sich irgendwie, ich wüsste, dass ich habe keinen Einblick in die Firmenkultur von Microsoft, aber von außen wirkt das immer so wie so ein Konzern, der wahnsinnig in seinen Schützengräben ist, wo jeder, weißt du, wo jede Abteilung sehr silomäßig aufgestellt ist und jeder ist in seinem Schützengraben und kämpft für sein Silo, aber halt nicht für den Konzern. Und so wirken einige dieser Entscheidungen, die da immer wieder aufkommen. Aber das weiß ich nicht. Dazu müsste ich mal, müsstest du mal mit jemandem sprechen, der bei Microsoft arbeitet. Das ist doch mal eine, wäre doch mal eine gute.
Es ist so, dass ich ja als Spieler und Konsument bin ich sogar froh, dass es so läuft. Und dass Microsoft eben zum einen nicht jetzt noch weitere Studios gekauft hat, wie From Software. Das wäre der Super-GAU gewesen. Und ich bin auch froh, dass sich Microsoft, wenn man so möchte, aus diesem Wettbewerb verabschiedet und jetzt all die Spiele, die ja dann intern entwickelt worden sind, für alle Plattformen anbietet. Jetzt kommt ja sogar ein Starfield im April. Du hast Fable genannt und so weiter. Dafür brauche ich keine Xbox. Andererseits bleibt es irgendwie widersprüchlich, auch bei der Ankündigung von der neuen Xbox, also von Project Helix. Denn die wurde ja mit einem neuen Logo präsentiert. Und da wurde gesagt in den ersten Pressemitteilungen, man möchte langfristig Spiele entwickeln für Xbox und PC. Da wurden jetzt PlayStation und Switch und Co. erstmal nicht genannt. Das heißt gar nichts. Und dann hat die neue Xbox-Chefin, die Asha Sharma, die wurde auch angesprochen darauf, ja, sie waren ja KI-Managerin, wird die Xbox jetzt auch komplett KI-Spiele anbieten oder wie? Und sie hat gesagt, ja, zum einen werden die Xbox-Studios, also Bethesda und Co., was da alles aktiv ist, die werden nicht reorganisiert, weil man könnte ja denken, dass, Stichwort Ubisoft, dass da mit dieser neuen Führungsriege eben auch die Studiolandschaft verändert wird, sprich, da wird noch mehr geschlossen und noch mehr rasiert. Aber das soll wohl nicht passieren. Gleichzeitig will man weiter Spiele für die Konsole entwickeln. Dabei will man zwar KI einsetzen, aber, Zitat, keinen AI-Slop, also keinen KI-Matsch, keinen KI-Müll produzieren. Da bin ich ja mal gespannt.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Diese Spielezukunft, die vor uns liegt, die wird nicht nur auf positive Art vielfältiger sein, aber was der Vorteil ist für mich, ich habe immer mehr Stoppzeichen und immer mehr Gründe, auf bestimmte Entwicklungen aus bestimmten Bereichen komplett zu verzichten.
Was kein Nachteil sein muss. Also gerade wenn man, weil ja auch die eigene Zeit nicht unbedingt unendlich ist, was das angeht, ja.
Jetzt hatten wir ja schon Sony angesprochen als ehemaligen Hauptwettbewerber von Microsoft und da ist ja auch einiges passiert, ne, im ersten Quartal.
Ja, und halt auch leider nicht unbedingt Positives. Tatsächlich, ich glaube, der größte Aufreger, das größte Aufmerken war, und ich finde, hier schließt sich so ein bisschen dieses Bild, dass Sony eigentlich auch in vielerlei Hinsicht vielleicht auch gar nicht so viel besser ist als Microsoft, nur einfach besser dasteht am Markt und mit der Qualität im Hintergrund, dass Sony am 19. Februar, ich finde, doch sehr plötzlich bekannt gegeben hat, dass sie Bluepoint Games ersatzlos schließen. Und das finde ich, bestimmt du auch, auf Basis der Qualität, die aus dem Hause Bluepoint Games vorher kam, vor allen Dingen das Demon's Souls Remake zum Start der PS5, aber auch das sehr schöne Remake von Shadow of the Colossus. Also da gab es eine Qualität in diesem Studio. Und jetzt hat man bei Sony sich entschieden, nachdem Demon's Souls so gut geworden ist, auch als Launch-Spiel für die PS5, hat man sich ja bei Sony entschieden, das zu kaufen, das Studio, 2021. Und jetzt hat man es tatsächlich geschafft, dass von 2021 bis 2026 exakt kein Spiel aus dem Hause Bluepoint Games erschienen ist und man das Studio jetzt ersatzlos geschlossen hat. Und da stellt sich dann schon für mich auch die Frage, man wusste jetzt ja schon länger, bei Sony gibt es ein riesiges Missmanagement-Problem in der strategischen Aufstellung der Spielestudios und der, was für Spiele da entwickelt werden. Und rausgekommen ist jetzt bei Bluepoint Games, dass die, das wusste man glaube ich auch schon vorher, dass sie an einem Live-Service-Spiel arbeiten im God of War-Universum. Was eingestellt wurde, wie fast alle Live-Service-Spiele, die seit Jahren bei Sony entwickelt wurden. Und da stellt sich mir dann einfach nur die Frage, wie kann man denn so bescheuert sein, ein Studio zu nehmen, was auch in seiner Historie vorher, die haben Uncharted gemacht als Remaster, die haben die God of War Collection remastered und geportet, die haben Flower geportet auf die PS4, also auch so eine Art technisches Remaster gemacht. die haben, du hast ein Studio, was erkanntermaßen technisch so aufgestellt, dass es super gut darin ist, Spiele neu aufzulegen, technisch zu überarbeiten und dann einer neuen Spielergeneration spielbar zu machen. Wie kommt man denn auf die absurde Idee, so einem Studio, was so spezifische Skills hat, zu sagen, ihr macht jetzt ein Live-Service-Spiel, schon dumme Idee, aber dann auch noch im God of War-Universum, danach hat ja wirklich, glaube ich, niemand gefragt, statt zu sagen, was haben wir denn noch für andere alte Spiele, Klammer auf, Bloodborne, Klammer zu, die wir so einem Studio geben können, was sich in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie das gut können. Und das ist, ist tragisch um das Studio, sehr, sehr bitter für die Leute, die entlassen wurden, und ist offenbart für mich nur wieder eine Management-Planlosigkeit bei Sony und auch eine Krise in der Ausrichtung deren Spiele, die eine echte Krise auch für die Spiele-Division von Sony sein könnte, wenn sie denn eine Konkurrenz hätten, die in Schlagreichweite wäre.
Ja, du hast es schon sehr schön zusammengefasst. Für mich war das auch eine Katastrophe, dass Bluepoint geschlossen worden ist. Denn man darf ja auch nicht vergessen, mit welcher Freude, mit welchem Hurra Herman Hulse die Leute begrüßt hat aus Texas, als der Deal verkündet worden ist. Und ich bin ja auch ein alter Fan von Metroid Prime. Und da sind auch viele Leute, Austin, Texas und so, das ist ja so eine traditionelle Umgebung für Spieleentwickler. Da sind viele Leute der Retro-Studios auch gewesen bei Bluepoint, die für die schon gearbeitet haben. Und ich habe das Gefühl, das ist zwar auf der einen Seite vielleicht noch ein spätes Nachbeben der Ära Jim Ryan. Du hast ja schon gesagt, dass Bluepoint, wenn man so möchte, dazu verdonnert worden ist, als erste Amtshandlung bei seinem neuen Arbeitgeber ein scheiß Live-Service-Game zu God of War zu machen. Und das kam natürlich, das war eine Ansage von oben. Obwohl die ausgewiesene Qualität dieses Studios eben ganz woanders liegt und obwohl sie wohl auch relativ früh, ja, nach Hilfe gerufen haben, und Bungie hat sich zum Beispiel angeschaut, was die da in ihrer frühen Alpha, was weiß ich, was die da gemacht haben, und hat dann gesagt, hey, da müsste das und das passieren. Also die kamen damit auch nicht gut voran, wenn ich das, was bisher gesagt worden ist, richtig deute. Das heißt, man hat die komplett auf die falsche Position gesetzt.
Ja.
Und da hast du auch recht, dass die sich da, und das ist auch die Gefahr für Sony, dass die vielleicht auch in so eine Schieflage kommen, was diese Gier angeht nach Gewinn und Co., da unterscheiden die sich nämlich überhaupt nicht in der Hinsicht von Microsoft. Auch diese Dummheit, die dann entsteht, dieser Tunnelblick. Wir haben jetzt die Live-Service-Strategie und da werden jetzt alle zu verdonnert. Das ist natürlich jetzt, das meinte ich mit dem Nachbeben, das ist unter Jim Ryan entstanden, aber sein Assistent war damals auch schon Herman Hulse, und Jim Ryan ist im März 2024 in Ruhestand gegangen. Wir haben jetzt März 2026. Ich finde, das wirft auch absolut gar kein gutes Licht auf Herman Hulse, der natürlich, das darf man auch nicht unterschätzen, in Microsoft ist Windows Redmond stark. Da war Phil Spencer im Grunde auch nur ein Angestellter. Und Herman Hulse ist natürlich auch nur ein Angestellter bei Sony, die natürlich eine übergeordnete Gewinnstrategie haben, die eben auch aus dem Hauptquartier kommt, aus Japan. Das soll das Ganze nicht entschuldigen, denn du hast es schon angedeutet, hier ist man ja auch grob fahrlässig mit kreativen Leuten umgegangen, die eben was ganz anderes hätten machen können. Spieler in aller Welt haben sich gefragt, ja, warum habt ihr die denn nicht angesetzt auf verdammt nochmal Bloodborne? Das ist jetzt ein bisschen diffiziler. Das wurde abgelehnt, die wollten das machen. Das war ja auch eigentlich safe, offensichtlich. Also das stating the obvious. Das hätte sich verkauft wie geschnitten Brot. Die Schwierigkeit daran ist, dass die Lizenz, also die Markenrechte gehören Sony. Jetzt kennt keiner den genauen Vertrag. Aber als Sony darauf angesprochen worden ist, das hat ja der Shuhei Yoshida erzählt, da meinte er, dass Bloodborne noch nicht als Remake veröffentlicht worden ist, liegt daran, dass man bei Sony Rücksicht nimmt auf Hidetaka Miyazaki, denn das ist sein Lieblingsspiel innerhalb der kompletten, im weitesten Sinne, Souls-Reihe. Da liegt ihm also sehr viel dran. Jetzt kann ihm ja so viel daran liegen, wie man möchte. Die Lizenz, die Rechte gehören Sony. Aber entweder ist der Vertrag so aufgesetzt, dass es da eine Klausel gibt, die besagt, falls es ein Remake gibt zu diesem Spiel, dann bitte From Software mit einbeziehen. Keine Ahnung, inwiefern. Falls es diese Klausel nicht gibt, dann ist es laut Shuhei Yoshida so, dass Sony Rücksicht nimmt auf Miyazaki, weil er meint, falls es ein Remake gibt, dann möchte ich daran beteiligt sein. Das ist jetzt knifflig. Auf jeden Fall hat es Bluepoint nicht geholfen. Sony hat es nicht gemacht, obwohl alles dafür spricht. Jetzt hätte man ja auch sagen können, Leute, ihr habt jetzt die Live-Service-Strategie begraben. Ihr konzentriert euch doch jetzt auf Marathon von Bungie und habt damit genug zu tun. Dann schwenkt doch wieder zu anderen Titeln. Und scheinbar hat man für Bluepoint keine Lösung gefunden. Und das ist schon ein Armutszeugnis, wenn man auch bedenkt, wie viel Marken Sony hat.
Ja, ja. Und auch wie viele, also wie viele davon zum Beispiel auch im PS3-Jail gefangen sind. Was ist denn mit Infamous? Was ist denn mit Resistance? Was ist mit Motor Storm?
Also Jack and Dexter hätten sie machen können, oder?
Ja, oder sowas. Also da kann dir, also wenn mich da jemand gefragt hätte, hätte ich direkt eine Liste mit 10, 15 Spielen zurückgeschickt, die Bluepoint Games gerne mal anfassen kann oder sich angucken kann, wenigstens, was man daraus machen kann. Also Killzone. Was ist denn da los? Also es gibt so viel Material, gerade aus der PS3-Ära, was halt nicht auf den aktuellen Konsolen läuft, wo man ja mal sagen könnte, hier, komm mal
und,
ran.
Und, Stichwort Capcom, die zeigen doch, dass man mit Remakes eben auch Umsatz machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass da auch sehr viel Porzellan zerbrochen worden ist in den, und du hast es ja schon richtig gesagt, man darf nicht vergessen, Bluepoint war seit 2021, 5 Jahre haben da Leute entwickelt für die Katz. Und dann wird das Studio geschlossen, weil Sony noch nicht mal mehr das Vertrauen hat oder sagen kann, okay, das war ein Fehler, jetzt dürft ihr dafür was anderes machen. Nein, die werden komplett rasiert und ich habe das Gefühl, das ist eben ein weiteres Opfer eben dieser Live-Service-Strategie, dass da jetzt einfach runterfällt und das wirft auch auf Sony kein gutes Licht. Ich war auch richtig, richtig verärgert darüber.
Es ist, ich finde es, und das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, auch schon im Jahresrückblick gesagt, aber es passt auch hier wieder. Ich finde das verrückt, dass Sony in diesem Markt der Videospiele in einer Position ist, dass sie bei Hardwareverkäufen und auch bei Spieleverkäufen anscheinend so aufgestellt sind, dass sie eine Strategie gegen die Wand fahren können, wo die Hauptstudios wirklich Milliarden verbrennen, wenn man sich die Produktionskosten dieser Spiele anguckt, die entweder eingestellt wurden wie Concord oder die nicht erschienen sind, wie jetzt hier in diesem Fall, oder halt auch bei Naughty Dog das Spiel, das Last of Us Spiel, dass die PlayStation Division in so einer Position ist, das machen zu können und trotzdem unangefochten die Nummer 1 ist. Ist völlig verrückt, weil stell dir vor, es gäbe Marktteilnehmer, die nicht komplett mit sich selber beschäftigt sind wie Microsoft oder die nicht irgendwas ganz anderes machen wie Nintendo, sondern die da dran wären und die eine echte, so wie vielleicht früher bei Nintendo oder Sega, halt so wirklich, wo es Kopf an Kopf ist, mit Verkäufen und mit Umsatz und mit Marktanteil, dann wäre Sony in so einer schlechten Situation jetzt. Und jetzt ist es so, ey, unsere Konsolen verkaufen sich sowieso, egal wie teuer wir sie machen. Wir können einmal im Jahrzehnt ein Spiel rausbringen und das verkauft sich dann x Millionen Mal so. Manche Spiele bringen wir 4-mal raus und die verkaufen sich 4-mal x Millionenfach.
Was die verwirrende Strategie angeht, die wir jetzt bei Microsoft so ein bisschen erläutert haben, die wir beide zumindest nicht bis ins letzte Detail verstehen, gibt es ja auch bei Sony jetzt wieder eine strategische Entscheidung, dass man in Zukunft Solo-Abenteuer nicht mehr für den PC entwickelt und dass man im Grunde sagt, nur noch Multiplayer- und Live-Service-Games, wie eben Marathon, das ja jetzt veröffentlicht worden ist für PlayStation, Xbox und PC, die sollen eben für alle Systeme erscheinen. Aber hauseigene Solo-Abenteuer, wie jetzt ein Saros oder auch ein Marvel's Wolverine, das angekündigt worden ist, die kommen nur noch für PlayStation. Das ist ja zum einen ein kompletter Kontrapunkt zu dem, was Microsoft gerade macht und soll wohl daran liegen, dass sich die PC-Spiele einfach nicht gut verkauft haben, also die Umsetzung für PC.
Ja, das ist ja, überrascht dich das?
Also jetzt nein, aber es ist doch so, wie ich das sehe, aus meiner naiven Sicht ist das so, okay Leute, aber ihr habt euch doch jetzt daran gewöhnt, die Programmierumgebung so zu gestalten, dass diese Spiele on top noch für PC erscheinen können. Dann kriegt ihr doch on top, für mich ist das eher ein kleines Gewinngeschäft, besser als gar keins. Und da ist ja die Erklärung dafür, warum man es dann abstößt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Verlustgeschäft war. Und die Erklärung dafür ist, Sony möchte die eigene Marke, also PlayStation, damit stärken, dass man sagt, die richtig interessanten, großen, exklusiven Abenteuer, die gibt's nur für die eine Konsole.
Ja, ich bin da zwiegespalten. Ich finde, die Strategie ist richtig. Aus Sonys Sicht ist es eigentlich, war es immer Quatsch, die Spiele überhaupt auf den PC zu bringen. die Strategie, wir haben unsere Konsole und sind da am besten, ist eigentlich für Sony die bessere, meiner Meinung nach. Nicht für die Spieler, nein, nein, aber für Sony ist es die bessere Strategie. Aber on the flip side, die Spiele, die sie rausgebracht haben auf dem PC, ich habe das jetzt so sarkastisch gefragt, ob dich das wundert, weil ich habe ein paar von diesen Release-Zyklen großer Spiele, sei es ein Death Stranding, sei es ein Horizon, sei es ein, ich weiß gar nicht, was da noch alles rausgeht.
Days Gone ist umgesetzt worden. Gone, ja. Genau. Mhm.
Ich habe diese Release-Zyklen von diesen Spielen als noch als Spielejournalist mitbekommen. Und selbst die Mails, die ich da von der PR bekommen habe, waren selten und dünn. Nach außen, die Werbung, die dazu gemacht wurde, war gleich null zum Teil. Und also da hat man sich dann, und da frage ich mich, sie haben es zum Beispiel, ich glaube, es war Horizon, das war so ein gefühlt so ein Release unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, das gab es dann, auch auf Steam. Ich glaube, das war Horizon. Und da, also, oder es war Days Gone, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da hat man halt wirklich gar nicht Marketing drauf getan, was man halt muss in der heutigen Welt. Und sich dann so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, gewundert, dass das verkauft sich ja gar nicht auf dem PC. Ja, aber wie auch, wenn die Leute das, also wie denn auch? Also was habt ihr gedacht, was passiert? Und das fand ich damals schon merkwürdig und das ist so geblieben bis heute bei den Releases, die sie.
Ich habe jetzt in meiner Naivität gesagt, hey, am Ende gab es doch bestimmt einen Umsatz. Sprich, die Entwicklungskosten wurden doch mindestens eingespielt und on top noch was. Aber das ist natürlich auch wiederum so nicht der Blickwinkel eines solchen Konzerns, denn die stellen natürlich eine Erwartung auf, eine Gewinnerwartung. Und genauso wie Microsoft diese viel zu hohe Marge für die eigenen Xbox-Studios aufgestellt hat, was die Gewinne angeht, wissen wir natürlich nicht, was da die Erwartung war an diese PC-Umsetzung. Was die wohl bringen sollten, damit das weiter durchgewunken wird.
Ich nehme an, dass man da bestimmt da sitzen ja Leute, die machen viel mit Excel-Tabellen und die machen viel mit Zahlen und die wissen es besser als ich. Aber meine Vermutung ist, die haben sich gedacht, wir haben auf der PlayStation, keine Ahnung, 8 Millionen verkauft, auf dem PC verkaufen wir, gibt ja mehr PCs, 10 Millionen. Und dann, aber Werbung machen wir nicht. Also weißt du, ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt, aber ich glaube, so ein bisschen ist diese. Man hat ja immer das Gefühl, Sony hat so ein Hybris, wenn sie so weit vorne sind, sie PS3 und so, also dass sie, wir können machen, was wir wollen und diese Leute kaufen es eh. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, vielleicht war das, haben sie sich auf dem PC das so vorgestellt. So nach dem Motto, wir veröffentlichen jetzt unsere ganz tollen, also das sind ja wirklich gute Spiele, aber wir veröffentlichen jetzt unsere Megaprodukte auf dem PC und jeder Spieler wird sich das auf Steam schon kaufen, ohne dass wir ihm sagen, dass es das Spiel gibt.
Jetzt ist das aus der Perspektive der Hardcore-Fans, die jetzt eben nicht denken, hey, wäre das nicht schön in Zukunft, wenn man ein Spiel auf allen Plattformen bekommen kann, sondern die eben gebunden sind, auch emotional an ihre Konsole. Da hast du auf der einen Seite jetzt Microsoft, die im Grunde frontal den ganzen Xbox-Ultras gesagt haben, ihr könnt uns mal. Wir machen jetzt nur noch Software, es ist einfach ein Office. Das war zwar nett mit euch und so, aber wir sind jetzt doch nicht mehr irgendwie eine ganz große Buddy-Community. Und Sony macht ja in der Hinsicht schon das Gegenteil und wenn man so möchte, du hast das ja schon richtig gesagt, konzentriert sich dann auf die eigene PlayStation und es ist vollkommen egal, was auf anderen Konsolen ist, aber ihr, die ihr eine PlayStation kauft, ihr bekommt die ganz großen Abenteuer, nur ihr. Also die umarmen ja quasi ihre Ultras, ne?
Ist für die Plattform meiner Meinung nach, das hat jahrzehntelang funktioniert und ist meiner Meinung nach für die Plattform immer noch das Gesündeste, dass man genau das so macht.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Sony in der Hinsicht eher den Weg von Nintendo weitergeht, ne?
Ja.
Die das ja wie selbstverständlich auch so machen. Also ein Zelda ist noch nicht angekündigt für PC und Xbox.
Nee, aber Sony hat sich jetzt, also wenn du diese, ich finde Nintendo ist immer, also es ist seit der Wii doch abgekoppelt, was so die Zyklen angeht, ne? Und auch so, was so die Verteilung angeht. Die machen ihr Ding, es gibt die meisten Spiele auch da jetzt auf der Switch 2 und so, aber das ist so ein bisschen abgekoppelt. Wenn du das rausnimmst, Sony ist jetzt auch gefühlt ohne Eigenverschulden in eine Position gebracht worden, wo sie sagen können, wenn ihr jedes Spiel spielen wollt, was es außerhalb von Nintendo gibt, kauft ihr euch eine PlayStation. Das ist ja die Position, also das ist jetzt Mitte 2026 tatsächlich die Position, in der sich Sony befindet und dafür haben sie erstaunlich wenig getan. muss man ganz ehrlich sagen. Also außer zu sagen, wir veröffentlichen unsere Spiele nicht mehr auf dem PC. Und das ist natürlich für die Plattform eine absolute, also das ist ja eine absolute Machtposition, zu sagen, ey, ihr wollt PC-Spiele, gibt's zu großen Teilen, also die AAAs gibt's zu großen Teilen bei uns. Microsoft, die Spiele gibt's alle bei uns. Und unsere Premium-Produkte, ne, die gibt's nur bei uns. Das ist schon,
Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, mal abwarten, wie das so läuft. Denn gerade eben wurde ja ein Live-Service-Game, ein großer Multiplayer-Titel, in den man sehr viel Geld investiert hat, veröffentlicht, nämlich Marathon, hat sich 1,2 Millionen Mal verkauft bisher. Und davon, jetzt festhalten, 70% über Steam von den Verkäufen. Auf der PS5 ungefähr 19% und auf der Xbox etwas über 11%. Das ist von einem Sony-Studio produzierter Online-Shooter. Und dann siehst du ja hier die Macht des PCs auf der einen Seite, wo Sony gleichzeitig sagt, ja, aber die exklusiven Abenteuer kommen nur für PS5. Und du siehst auch, wie gering das Interesse offensichtlich dann ist auf der PlayStation. Jetzt ist Marathon ja nochmal ein Thema für sich, an dem sich, glaube ich, auch zeigen wird, spätestens in einem Jahr, wenn es dann mal gelaufen ist und wenn man das richtig vergleichen kann mit Ark Raiders, das ja aus dem Nichts kam und alles begeistert hat und das ganz andere Spielerzahlen hatte. Also Ark Raiders hatte auf Steam 480.000 Spieler gleichzeitig. Und Marathon, das ist natürlich ein bisschen unfair, weil das Spiel ist gerade erst raus und muss sich erstmal etablieren, hatte bisher als Peak irgendwas 88.000.
Mhm. Ich finde den Vergleich eigentlich gar nicht so unfair, weil die Kurven in eine andere Richtung zeigen. Also Ark Raiders hatte den Peak nach Release, ein bisschen weiter, und Marathon nah am Release, wenn ich die Kurven richtig, ja. Und deswegen finde ich den Vergleich schon okay, so, weil ich glaube nicht, wenn man sich jetzt die Entwicklung anguckt, dass das bei Marathon so sein wird wie bei Ark Raiders, dass es diese Bewegung nach oben geben wird.
Ich habe ja mit Ben gesprochen, der Marathon intensiv gespielt hat. Sein Fazit trifft im Grunde auch das, was die Analysten so aktuell sagen. Natürlich vergleicht man gerade Ark Raiders mit Marathon, weil es eben um dasselbe Genre geht und weil man da dieselben Spieler anspricht. Und wir haben ja diesen Podcast eingeleitet, auch mit einem Hero-Shooter. Also wir waren da im weitesten Sinne im selben Bereich, der gnadenlos gescheitert ist. Ja. Jetzt sind das im Kern andere Spielmechaniken, aber nichtsdestotrotz reden wir über dieselbe Zielgruppe, würde ich sagen. Und der Ben meinte, der Unterschied ist, dass Marathon auf den ersten Blick nicht diese Faszination auslöst, weil es eben auch viel schwieriger ist und sich an Hardcore-Fans richtet. Sprich, der Einstieg in Marathon, der ist nicht so komfortabel wie jener in Ark Raiders. Außerdem ist das ein anderes Art-Design, das vielleicht nicht so diese Nostalgie der 80er Retro anspricht, sondern es ist ein ganz poliertes und Ben sagt, auf lange Sicht auch sehr faszinierendes, futuristisches Gewebe, was da entsteht. Ich kann da nicht mitreden, ich habe Marathon auch noch nicht gespielt. Ben meinte jedenfalls, die Spielmechanik sei grandios und er kennt ja Destiny, das ist ja das Spiel, das Bungie vorher gemacht hat. Er meint, die Spielmechanik ist grandios, also Schussverhalten, Figurenverhalten. Nur du musst halt höllisch aufpassen. Du kannst es ebenso wie Ark Raiders super alleine spielen, aber es ist wesentlich gnadenloser und du wirst viel schneller getötet und verlierst alles. Ja. Als in Ark Raiders, das ja von vielen auch bezeichnet wurde als, wenn man so möchte, das ideale Mainstream-Abenteuer für Leute, die in dieses Genre reinschnuppern wollen.
Ja, und ich glaube, das ist das Ding. Also einerseits ist dieses, Disclaimer, ich finde das ganz furchtbar. Ich hab mir Marathon im Server Slam angeguckt. Ich finde das Art-Design ganz schlimm. Ich finde die Waffen, aber das ist Personal Preference. Das ist wirklich, also ich liebe ja, also ich mag einfach, wie echte Waffen aussehen. Das weißt du, das wissen alle, die zuhören. Ich bin großer Fan davon, wie echte Schusswaffen aussehen. Ich liebe, wenn das authentisch ist. Siehe Escape from Tarkov. In Marathon sind das auch Sturmgewehre, aber das sind einfach rote Plastikkästen. Das ist eine Vollkatastrophe. Da steige ich direkt aus. Ich habe das angemacht, ich habe mir das runtergeladen auf der PS5, habe es angemacht, habe mir gedacht, was hat man in der Hand? Was ist das? Was soll das sein? Und auch ansonsten haben mir diese großen Flächen und diese krassen Farben und so, das hat mir nicht gefallen. Ich finde das Art-Design ganz schlimm und auch die Menüs finde ich fürchterlich. Aber es ist persönliche Präferenz. Das ist jeder, der das mag, wird es mögen, aber es ist halt, glaube ich, sehr die Wahl. Also es ist, spaltet, glaube ich, sehr. Ich glaube, man mag das oder man mag das nicht. Ich glaube, das ist nicht so wie, oh, das sieht ja ganz interessant aus, weil dazu ist es zu krass. Und ich glaube tatsächlich, dass es. Und ich glaube, da hat Ben recht. Ich habe dafür nicht lang genug gespielt, aber ich würde ihm zustimmen, dass es eher ein Spiel ist, was auch diesen hardcoreigeren Ansatz hat. Es ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie Escape from Tarkov. Es geht aber mehr in diese Richtung als Extraction-Shooter. Auch so mehr so Richtung Hand. Ne? Also es ist weniger Community, mehr wirklich Hardcore-Shooter, ne? Mit großen Verlusten, wenn man stirbt. So wie es halt auch so in diesem Genre nun mal so ist. Ich glaube aber, dass das keinen Massenappeal hat. Spiele wie Escape from Tarkov oder auch ein Hunt Showdown waren erfolgreich, aber in ihrem Rahmen erfolgreich. Wenn man bei Marathon sprechen wir jetzt über ein Spiel, ich habe versucht, das zu recherchieren, es gibt keine eindeutigen Zahlen. Die Spanne der Kosten reicht so zwischen 200 bis 400 Millionen, so, die man da ausgegeben hat, um dieses Spiel zu machen. Es ist eine große Spanne, aber selbst nehmen wir mal 200 an als Preis, ist viel Geld. Muss man einige Spiele für verkaufen und einige Battle Passes, um das wieder reinzubringen. Ich glaube, dass ein First-Person-Hardcore Extraction-Shooter, der das ja ist, mit diesem Art-Design, wo vielleicht 60% der Leute von oder 40% der Leute von vornherein, genau wie ich, sagen, damit kann ich nichts anfangen, die aber dieses Spiel eigentlich mögen, da bleibt eine sehr kleine, sehr spitze Spielerschaft übrig für ein Spiel, was sehr teuer ist. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz war, wenn du sagst, wir müssen 7 Millionen verkaufen, um die Kosten wieder drin zu haben.
Also Aufwand und Ertrag von Marathon, die liegen Welten auseinander. Wenn man bedenkt, wann Bungie für wie viel Geld gekauft worden ist, wie viele hunderte Entwickler da gearbeitet haben, mit welcher Erfahrung. Und wenn man das dann vergleicht, das tun die natürlich auch auf dem Niveau mit dem, was in Ark Raiders, ich glaube, die hatten Anfang des Jahres 12 Millionen verkauft. Und ich glaube nicht, dass sich die Marathon-Verkäufe verzehnfachen werden. Das bräuchten die aber mal Minimum. Ja, Minimum brauchten die das. Und jetzt ist ja so, wir haben vorhin gesagt, Sony hat Bluepoint einfach rasiert. Jetzt ist natürlich die Hürde da tatsächlich nicht so hoch gewesen, weil Sony auch wusste, hey, die haben bisher halt in Anführungsstrichen nur Remakes gemacht. Ja, die waren beliebt, aber die haben ja nicht diese, wenn man so möchte, emotionale Fanbase durch eigene Spiele aufgebaut. Also die haben keine Helden aufgebaut. Da ist die Hürde vielleicht nicht so hoch gewesen. Jetzt hier bei Bungie ist sie natürlich deshalb auch für Sony intern so hoch, weil da dieser Rechtfertigungsdruck ist. Bungie ist im Grunde der letzte Rest dieser Live-Service-Strategie. Und ich glaube auch, weil du meintest, Sony hat das Glück, dass es im Moment keinen Konkurrenten gibt, der diese Schwäche, ja, jetzt wenn man so will, ausnutzt oder der da halt so in diese Lücke stoßen kann, weil Microsoft sich verabschiedet hat und Nintendo in seinem eigenen Paralleluniversum unterwegs ist, wie in so einer Luftblase tatsächlich.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel an Marathon auch hängt, weil wenn das nicht abliefert, dann kann man sich ja auch fragen, ob jetzt diese Zweiteilung der Strategie, wir machen in Zukunft die Solo-Abenteuer nur noch für PlayStation-User, aber und diese Live-Service- und Multiplayer-Sachen, die kriegt ihr alle. Ja, aber wenn die nicht laufen, dann kann man die auch alle im Grunde streichen. Mhm. Weil die müssen bezahlt werden, die Leute. Und das ist ja darauf ausgelegt, dass dieses Marathon nicht irgendwie ein Jahr läuft, sondern, das waren ja damals hat man sich ja noch, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, diese 10-Jahres-Zyklen, darüber haben wir ja noch gelacht. Aber die brauchst du.
Also ich habe so Mitte letzten Jahres, glaube ich, zum ersten Mal prophezeit, dass ich glaube, dass Marathon Bungies letztes Spiel sein wird. Wenn ich jetzt auf diese Zahlen gucke, ganz nüchtern betrachtet, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Haus und Hof darauf verwetten, aber ich würde wenigstens sagen, die Chancen dafür sind gestiegen, dass das Bungies letztes Spiel ist. Wenn man auf die Destiny 2 Spielerzahlen guckt, die sind in der letzten Zeit in sich zusammengebrochen, das ist ja das andere Standbein, so dass sich die Frage stellt, was also was will Sony damit noch machen? Ich glaube außerdem, auch da habe ich leider keine Insights, aber man hat das immer wieder so ein bisschen am Rande gehört, dass Bungie, du hattest es ja auch erwähnt, im Zusammenhang mit Bluepoint, dass Bungie ja so eine übergreifende Rolle eingenommen hat als Berater für Live-Service-Spiele.
Das war eine interne Qualitätssicherung. Die haben sich Spiele angeschaut und dann Feedback gegeben, zum Beispiel auch bei dem The Last of Us Multiplayer.
Und ich glaube, dass das schon einer der größten Fehler war, der überhaupt jemals gemacht wurde. Ich glaube, das hätte man nicht, also ich glaube dadurch, also ist immer mein Gefühl, wenn ich mir dann die Entscheidung darauf angeguckt habe, weil wieso wurde das The Last of Us Spiel eingestellt und wieso wurde Concord released? So. Wo wurde welche Entscheidung getroffen? Und ich habe das Gefühl, dass Bungie auch da möglicherweise keine so gute Rolle gespielt hat, ohne es jetzt genau zu wissen. Aber es ist wenn man sich das so anguckt, so ein bisschen so ein Gefühl, was sich einstellt, dass Bungie da vielleicht keine so optimale Rolle bei der Bewertung dieser Projekte gespielt hat. Und wenn man sich jetzt dann anguckt, für was denn für eine Zielgruppe sie Marathon zusammengestellt haben und was für eine gleichzeitig für eine Gewinnerwartung dahinter steckt, also ich glaube, das ist das letzte Spiel, wo das Bungie-Logo im Vorspann erscheinen wird.
Das Spannende ist genau das, was wir nicht wissen, was auch ein Jason Schreier nicht weiß und niemand. Wie hoch ist die Gewinnerwartung? Damit das quasi intern gerechtfertigt ist, wenn es das Meeting gibt über die Frage, ob Bungie als Studio noch eine Rolle spielt, ob die ein neues Projekt pitchen dürfen.
Aber stell dir mal vor, du bist einer von den Leuten, die entschieden haben, 7 Milliarden US-Dollar auszugeben für Bungie. Und dann kommen die mit einer Playerbase von 88.000 Spielern und einem Umsatz von, weiß ich nicht, 150 Millionen, nachdem das Spiel 200 gekostet hat. Was würdest du denn da machen in dem Meeting? Was würdest du denn in der Excel-Tabelle unten eintragen?
Ich würde sagen, lass uns Bungie schließen und für das, was sie dann einsparen, die Entwickler von Ark Raiders und von ClairObscur kaufen. Dann machen wir nämlich ClairObscur 2 und wir machen Ark Raiders 2. Das war jetzt Unsinn.
Ja, aber so ähnlich werden ja, glaube ich, solche Sachen, also zumindest besprochen von Leuten, die gerne Anzüge und Schlips tragen.
Also Erwartung und Ertrag passen überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, wenn man bei Bluepoint schon sagte, das wird nichts, die können uns in Zukunft nichts bringen, dann kann Bungie da erst recht nichts mehr machen. Denn wenn das nächste Live-Service-Game floppt oder nicht die Erwartungen erfüllt und deswegen das Studio geschlossen wird, dann brauchst du auch keine interne Qualitätssicherung für den Scheiß mehr.
Nee.
Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal den solchen Vogel spiele, ich habe ohnehin das Gefühl, dass ich glaube gar nicht, dass es für PlayStation gerade eine tolle Position ist, dass sie da keine Konkurrenz haben, sondern eher, dass es gefährlich ist. Weil sie committen sich nicht richtig für einen oder den anderen Bereich. Sie sind so in der Mitte. Nicht nur was die KI-Strategie angeht, befinden sie sich in der gefährlichen Mitte, wo ich noch abwarte, was das bedeutet für die Entwicklung, sondern auch, was Plattformstrategie angeht. Und ich glaube, das Gesündeste wäre tatsächlich, wenn Sony schrumpft und wenn das tatsächlich das passiert, was man ja niemandem wünscht, dass nämlich diese ganzen Multiplayer-Live-Service-Sachen für PC und Xbox gestrichen werden, die gibt's gar nicht mehr. Wir konzentrieren uns quasi auf unser Solo-Abenteuer-Kerngeschäft, müssen dann aber damit leben, dass wir nicht mehr diese riesigen Ambitionen haben. Herman Hulst, schönen Dank für die Arbeit, aber jetzt brauchen wir wieder jemand anderen, der sich vielleicht auch um die kleineren und mittleren Studios ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich hoffe, dass Sony nicht so viel investiert in KI-Strategie, denn das wird denen auch um die Ohren fliegen.
Ja.
Mhm. Bei Microsoft glaube ich dadurch, dass sie eben in ganz anderen Bereichen fischen, und auf ganz anderen Systemen und mit ganz anderen Wettbewerbern unterwegs sind, dass es für die schon okay so ist. Aber bei Sony ist es tatsächlich aktuell eine gefährliche Situation zwischen allen Stühlen. Weil um Nintendo mache ich mir auch gar keine Sorgen. Obwohl das auch schon bizarr ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die sind in ihrer eigenen Luftblase und
dann läuft's. Also ja. nicht so gut, wie sie wollen, glaube ich, aber da ist es schon.
Und guck mal, ich freue mich jetzt sowas von auf Saros, von Hausmarke.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte innerhalb der PlayStation Studios, dass es da auch mit Unterstützung von Sony ja gelungen ist, ein Studio, das auch schon auf der Kippe stand, das mit seiner Arcade-Action viel zu wenig Spiele verkauft hat, das deswegen was machen wollte, wie hieß es, Stormfront?
Ja.
Das war ja auch auf Multiplayer ausgerichtet. Und bizarrerweise ist Hausmarke ja der Beweis dafür. Und da würde mich mal interessieren, wer da eigentlich die Entscheidung getroffen hat. Wir machen Returnal. Und dafür haben die ja auch die Unterstützung bekommen. Die mussten das ja auch pitchen.
Ja.
Ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, wenn man sich auf die eigene Konsole konzentriert, nur noch diese Abenteuer entwickelt, auf die die Fans eben auch Lust haben. Aber dafür muss man natürlich ganz schön die Erwartungen runterschrauben, was diese Milliardenumsätze mit irgendwelchen Multiplayer-Sachen angeht.
Die erzielt man jetzt ja auch nicht. Also, ne, also die Lehre, die man daraus jetzt ja ziehen müsste, ist, wir haben ganz schön viel Geld verbrannt für ganz schön wenig, was reingekommen ist.
Die sind aber nicht konsequent genug, dass sie diese Zöpfe komplett abschneiden, sondern hängen immer noch dieser Illusion nach, dass es ja dann mit denen aber dann klappen könnte.
Ich würde übrigens tatsächlich auch zumindest was für den Spieler und für den Enthusiasten, das ist für die, also wenn die, also ich dass es da gefährlich werden könnte, was heißt gefährlich, unangenehm werden könnte. Ich erinnere mich immer bei diesen, ich habe das ja damals sogar schon noch miterlebt und du ja auch, ich erinnere mich immer an die PS3, wo sie aus der PS2-Ära rausgegangen sind mit über 100 Millionen verkauften Konsolen, mit einer riesigen Spielebibliothek, einem gigantischen, auch monetären Vorsprung und die X alle hinter sich gelassen haben und dann sich dafür entschieden haben, die komplizierteste, teuerste, vielleicht auch beste, aber auf jeden Fall so japanischste Konsole ever zu machen mit der PS3, die super kompliziert, die viel zu teuer ist, war damals im Endverbraucherverkauf, die wahnsinnig schwierig zu programmieren war, wo man mit einer großen Hybris agierte, so nach dem Motto die 360, ach so, ne, wo Microsoft dann ja am Start war, ein Jahr vorher muss man auch, Microsoft war schneller und hatte das für den Endkunden bessere Produkt zum Launch und das war eine ganz schwierige Phase, wo sie dann aber diese Konkurrenz hatten, an der sie dann wachsen konnten, über den Konsolenzyklus hinweg, wo sie ihre Hardware-Strategie angepasst haben, über verschiedene Konsolen-Iterationen, wo sie angefangen haben, sich bei ihren Spielen zu fokussieren und wo sie am Ende der Konsolengeneration als die bessere Konsole dastanden, tatsächlich erarbeitet. Bessere Zahlen und bessere Spiele. Und ich habe das Gefühl, wir nähern uns wieder so einem Punkt, wo es wieder dieses Hybris gibt, wo man wieder sagt, egal wie teuer das ist, was wir hier machen, egal ob es die Spiele gibt oder nicht, egal ob so, ne, wir sind's ja. Wir sind ja hier. Und das ist tatsächlich gerade, finde ich, auch für den Spieler und auch für mich als Fan der Plattform, das sehe ich nicht gerne. Weil das sehe ich einfach nicht gerne, weil da braucht es aus der Geschichte heraus jemanden, der denen zeigt, Freunde, ihr müsst auch was tun dafür, dass ihr diesen Erfolg habt. Und dann wird es zumindest für den Spieler besser. Daraus ist dann, glaube ich, auch viel, was in der PS4-Ära gut funktioniert hat und wo diese Qualitätsspiele rausgekommen sind, ist in dieser Phase entstanden, so, die Strategie und das Mindset. Und das bräuchten sie dringend wieder, ganz ehrlich.
Der Fluch ist eben für viele Konzerne, auch branchenübergreifend, nicht nur im Bereich der Videospiele, dass man dann ab einer gewissen Größe, es reicht halt nicht, es muss immer größer werden, da muss mehr Gewinn rein, mehr Umsatz und natürlich, wenn man sich dann anschaut, mit wie wenig Aufwand, in Anführungsstrichen, bestimmte Spiele, wie jetzt ein Fortnite, Overwatch, was weiß ich, Millionen Spieler über Jahre binden, mit Erlösen noch im Marketing nebenbei, dann ist es natürlich für jemanden, der darauf schaut, dann klingt das erstmal lukrativ und so eine Live-Service-Strategie mit 10 oder 12 Spielen klingt erstmal danach, als könnte man das dann alles irgendwie ebenfalls mindestens mit 5, 6 davon erreichen.
Ja, aber selbst ein Fortnite, selbst ein Fortnite ist jetzt gerade aktuell, Epic hat die Ceiling erreicht bei Fortnite. Sie haben das Spiel ja, also die Plattform ja in den letzten Jahren sehr stark verbreitert, Spielmodi eingeführt, haben das Ganze von diesem Battle Royale eher zu so einem zum Community-Ding gemacht, ne? Es gab dann ja so ganz so ein Rennspiel und dann dieses Lego Star Wars-Ding und all diese ganzen Sachen haben sie ja aufgebaut. Und jetzt haben sie 1000 Leute entlassen, weil die Hauptmarke Fortnite plötzlich nicht mehr genug Umsatz bringt. Das ist jetzt, man könnte jetzt sagen, ey, das ist jetzt auch bald 10 Jahre alt, vielleicht hat es seine Zeit gehabt. Aber selbst da, ne, zeigt sich einfach, dass bestimmte Modelle einfach nicht immer für immer funktionieren.
Und das erinnert mich, manchmal erinnert mich diese Videospielbranche auch an so eine riesige bunte Foodmeile, so eine Restaurantstrecke irgendwie mit, du hast alles Mögliche, du hast das Fastfood, du hast alles da und auf so einer riesigen Straße rechts und links. Aber irgendwann sind die Leute im wahrsten Sinne des Wortes satt von irgendeinem Angebot. Dann wollen die diesen einen Döner nicht mehr, dann wollen die diese eine Pizza nicht mehr. Und dann schließt so ein Ding eben nach 5, 6 Jahren. Und manchmal hat jemand die Idee, hey, lass uns 6, 7, 10 Pizzerien gleichzeitig machen. Hauptsache 4 davon performen, ich weiß es nicht. Es ist ja auch ein natürlicher Schrumpfungsprozess. Das ist jetzt zynisch, wenn man bedenkt, wie viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber diese Spielewelt ist so überfrachtet, überladen von Angebot. Trotzdem wittern die Leute, und das sind ja dann auch meist die Analysten, die sagen, ja, Wachstum, Wachstum, da ist so viel drin. Und in den letzten Jahren wurde dieses potenzielle Eldorado eben abgelöst durch die KI-Welt, die da kommen soll. Also das ist so ein bisschen der Paradigmenwechsel, dass Microsoft sagt, hey, ja, Spiele waren auch für uns mal interessant wegen Wachstum und der Game Pass hat gezeigt, dass da was möglich ist. Aber jetzt ist es KI. Die Frage ist eben, wie die anderen großen Publisher, die darauf angewiesen sind, dass sie weltweit Millionenumsätze haben, und zwar nicht einmal mit einem Spiel, sondern in der Regelmäßigkeit, wie die jetzt auf diese neue Herausforderung reagieren. Und jetzt könnten wir uns noch Ubisoft vornehmen, aber wir sind schon bei 2 Stunden, Eike.
Ja.
Und letztlich ist ja Ubisoft im Grunde so wie Microsoft, nur ohne Windows.
So ein bisschen stimmt das, ja. Ja, auch da, im Grunde ist es ähnlich und stimmt, im Detail muss man da wahrscheinlich gar nicht groß drauf eingehen. Auch da geht es um riesige Restrukturierung, Einsparen von hunderten Millionen, Entlassungen von Leuten, Einstellungen von Spielen. Das ist so ein Bild der Branche leider. Auch da geht es um, dass man sich jetzt auf Live-Service fokussieren will, mutige Entscheidung an der Stelle, alles Gute. Und KI natürlich und so. Erst jetzt wurde wieder eins der Studios noch geschlossen, das eigentlich in einem der neuen Creative Houses eigenverantwortlich irgendeine der großen Marken verantworten sollte, ne? Nicht wahr? So die Pressemitteilung damals zur Umstrukturierung. Red Storm Entertainment ist eingeschrumpft worden und macht jetzt nur noch irgendwie technische Zusatzarbeiten für die Snowdrop, glaube ich.
Ich würde sagen, da steckt so viel drin noch an Themen, dass wir da vielleicht Ende Juni drüber sprechen. In 3 Monaten, wer weiß, was da vielleicht wieder an neuen Entwicklungen gibt.
Da gibt es bestimmt wieder einiges.
Tencent hatten wir eingangs erwähnt mit dem Flop von Highgard, wo sie der größte Investor waren. Und das sind sie ja auch, das ist vielleicht jetzt die letzte Klammer, da sind sie ja auch bei Ubisoft.
Ah ja.
Also von daher gibt es da schon noch einiges zu besprechen. Ja, Eike, jetzt haben wir einfach mal 2 Stunden über die Spielebranche gequatscht.
Ja, aber es gab auch einiges, was es zu besprechen gab, fand ich.
Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Gespräch und ja, wenn wir das so hinbekommen, wollen wir das quartalsweise, also alle 3 Monate anbieten. Das würde nach Adam Riese bedeuten, wir sprechen uns Ende Juni wieder.
Ja.
Würde ich sagen, bis dahin wünsche ich euch lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.